Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 128 und wir haben es letzte Woche angekündigt. Sie ist ans Mikro gekommen, Anne Reischmann, Champ vom Ironman Südafrika und vor 4 Monaten, wie wir herausgefunden haben, auch schon Champ des Ironman Cozumel. Also es war allerhöchste Zeit, Nick. Und der Chat hat gehalten, was er versprochen hat.
Der Chat hat gehalten, was er versprochen hat und nicht nur die oder vor allem das Rennen in Südafrika haben wir ausführlich gesprochen, über Cozumel natürlich auch, aber natürlich auch mit Anne ganz viel, wie sie Training angeht, wie sie so tickt als Athletin und was vor allen Dingen noch die Ziele, Träume sind und wie die Saison 2025 jetzt für Anne weitergeht. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang rum, gehen schnell in die Werbung und dann starten wir hier rein in den Podcast mit Anne. Und in der Werbung Curex, unser Partner. Und Nils, ich finde, keiner kann das so schön erklären wie du. Warum soll ich mir denn jetzt eine Curex Bike Pro zulegen?
Natürlich, weil ich immer einmal pro Woche lang mit dem Gründer Björn Gustafsson zusammen Rad fahre. Nein, damit hat das gar nichts zu tun, weil tatsächlich die Kraftübertragung gerade beim Radschuh einfach statisch ist. Also man drückt von oben drauf auf den Schuh und wenn man da eine Sohle hat, die dem Fuß Support gibt, wird die Kraft einfach wesentlich besser übertragen. Und das Besondere an den Curex-Einlegesohlen beim Laufen auch, aber explizit auch bei der Bike Pro ist, dass sie nicht so massiv ist, dass sie als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern sie ist einfach, ja, sie schmiegt sich eigentlich dem Fuß an. Es gibt 3 verschiedene Varianten. Da muss man halt gucken, welche für einen passt. Und man nimmt sie nicht als störend wahr, sondern man merkt sofort, wie der Support mehr Druck aufs Pedal bringt. Und was halt im Triathlon auch noch ganz wichtig ist, der Fuß ermüdet auch nicht so stark. Das heißt, man steigt nach 40, 90 oder 180 Kilometern vom Rad, hat mehr Power aufs Pedal gebracht und der Fuß ist noch nicht ermüdet. Das heißt, man kann auch noch bessere Leistung beim Laufen transportieren. Deswegen für mich eigentlich gar keine Diskussion, gerade auch bei dem Pricing, einfach mal die Bike Pro bestellen, ausprobieren und sich selber die Erfahrung machen, wie man davon profitieren kann.
Und wer das jetzt machen will, curex.de/pushinglimits und mit dem Code pushinglimits10, pushinglimits, alles groß geschrieben, gibt's 10% Rabatt für euch. Alles auch natürlich in den Shownotes nochmal nachzulesen oder den Link zum einfach draufklicken. curex.de/pushinglimits, pushinglimits10 ist der Rabattcode und jetzt hier weiter mit dem Podcast. Letzte Woche angekündigt und es hat zum Glück geklappt und wir stehen nicht wie Deppen Daniels.
Wie sonst Anne, immer meinst du?
Wie sonst immer, ja. Erstmal herzlich willkommen Anne und richtig cool, dass das geklappt hat und natürlich von meiner Seite auch hier im Podcast nochmal richtig fette Glückwünsche für den Sieg in Südafrika. Ich habe es zum Teil live verfolgt. Wir wollten letzte Woche im Podcast schon so ein bisschen... Oder Nils hat schon so groß ausgeholt und wollte loslegen. Er hat gesagt, nein Nils, da sprechen wir jetzt nicht so viel drüber. Spar dir das auf für nächste Woche. Und wir wollen natürlich noch über viel mehr reden mit dir. Aber erstmal schön, dass du da bist und hallo.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin immer noch total überwältigt von den ganzen Erlebnissen nach dem Rennen und auch vom Rennen selber. Und freue mich jetzt heute hier zu sein und Rede und Antwort zu stehen.
Ja, auch von meiner Seite nochmal riesen Glückwunsch und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Eigentlich ja, muss man sagen, Nicky Boy, Schande auf unser Haupt, denn jetzt bist du zweifache Ironman-Siegerin und wir wollten dich natürlich auch schon nach dem ersten Sieg in Cozumel verhaften, aber irgendwie ist der Winter so schnell vergangen, dass dann nach deinem Sieg in Südafrika ganz klar war, jetzt haben wir noch maximal 2 Wochen Karenzzeit, dann muss Anne vor Mikro sein. Also irgendwie ist es, ich meine, wann war Cozumel? Oktober oder November?
Ende November.
Also gut, war doch relativ schnell. Jetzt bist du innerhalb von 4 Monaten zweifache Ironman-Siegerin. Anders als der erste Sieg oder also bist du es schon gewöhnt, sagen wir es mal so?
Nee, ich glaube, da gewöhnt man sich nie dran, aber es war schon anders, wenn ich ehrlich bin. Das Rennen war einfach anders und meine Vorbereitung war irgendwie auch anders und so die Erwartungshaltung vorm Rennen war bei mir auch total unterschiedlich und entsprechend auch so die Gefühlslage nach dem Rennen war auch leicht unterschiedlich als in Cozumel.
Ja, dann lass uns doch mal gleich auf die Unterschiede eingehen, denn ich glaube, so ist schwer vorstellbar, wenn man selber noch nie so ein Rennen gewonnen hat, wie sich das anfühlt, dann als Erste dieses Zielbanner hochzureißen und das dann 4 Monate später gleich wieder zu erleben. Du hast es gesagt, es fühlt sich anders an. Erzähl mal, was waren so die Erwartungshaltung vor Cozumel, jetzt ohne doll auf Cozumel einzugehen, aber im Vergleich zu Südafrika, und was war jetzt anders?
Also in Cozumel, es war so meine letzte Chance, irgendwie die Saison noch zu retten, sage ich mal, nach Nizza. Und ich habe mir da schon auch selber recht großen Druck gemacht. Und für mich war klar, ich will das gewinnen. Und das eigentlich alles andere ist schon eine kleine Niederlage. Und entsprechend war die Gefühlslage nach dem Rennen eher so Erleichterung. Okay, ich habe es geschafft. Und ich habe es ein bisschen verpasst, es zu genießen, glaube ich, weil ich mir doch einen recht großen Druck gemacht habe. Und das war jetzt in Südafrika anders. Da war die Ausgangslage viel offener. Wir waren jetzt, es gab keine klare Favoritin in Südafrika, fand ich. Es gab so 4, 5 Namen, denen man es zugetraut hat, den Sieg. Aber es war viel offener. Und da dann als Erste über die Ziellinie zu laufen, war irgendwie überraschend und hat mich einfach richtig glücklich gemacht. Also nicht so erleichtert, sondern mehr glücklich irgendwie.
Krass, also es war, ich will nur mal kurz auf Cozumel. Ich glaube, es wissen alle mit deinem Sturz in Nizza. Ich habe mit Nils im Podcast das letzte Woche schon angesprochen, bisschen, ich weiß gar nicht, haben wir im Podcast diskutiert, Nils, oder danach noch? Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass es, ja, also diese Aufholjagd in Nizza, wie du da auch mit dem Rad immer näher gekommen bist, ich hätte so gern gesehen, und wer ja auch weiß, wie stark du läufst, wie weit das noch auch in Nizza schon hätte nach vorne gehen können. Das hat dir dann doch so, also kam der Druck daher nicht nur wegen dem Sturz, dass du es dann beweisen und retten wolltest, sondern auch, weil du gesehen hast, in welche Richtung das selbst bei einer Weltmeisterschaft mittlerweile geht? Oder ist es so, weil die Saison für dich dann damit Murks war und du gesagt hast, ich muss noch irgendwas machen, um Sponsoren glücklich zu machen, mir selber es zu beweisen, dass ich es irgendwie kann? Oder, also wo kam dieser Druck her in Cozumel? Warum hast du dir den so stark aufgebaut?
Ja, also nach Nizza war ich extrem frustriert und enttäuscht, und es hat echt auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da irgendwie wieder gefangen hatte. Und dann wollte ich es mir vor allem selber beweisen, dass ich ich hatte einfach auch letztes Jahr bis dahin noch keinen Sieg, da einen Sieg holen kann, und habe mir den Druck jetzt mehr von mir selber gemacht, von Sponsoren oder irgendwie aus dem Team kam da nicht viel Druck, aber ich wollte mir selber das beweisen, dass ich es doch kann, dass ich es auch ins Ziel bringen kann und nicht irgendwie nur bis 120 Kilometer auf dem Rad und dann klar mal, also ich hatte schon, also ich glaube auch, dass es Nizza hätte richtig gut werden können, aber ich weiß es halt nicht, und man muss auch erstmal noch einen Marathon drauf laufen, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und vor allem nicht nach so einem Radfahren. Aber es hat mir gleichzeitig auch irgendwie viel Vertrauen gegeben, dass ich auf einem sehr guten Weg bin.
Krass, ja. Und jetzt in Südafrika, ich hatte ja auch eine Athletin, die Rieke Güber, die gestartet ist, und die hatte beschrieben, dass es halt zum einen wirklich ein knallhartes Rennen war. Also einfach auch von den Bedingungen her, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber sie hat auch die Stimmung als ganz besonders beschrieben. Also das ist wirklich so von den Zuschauern, was kam, und auch unter den Athletinnen. Meinst du, dass das auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass der Sieg sich dann nochmal anders anfühlt? Und das ist so, naja, eine Leichtigkeit ist natürlich bei dem Rennen nicht zu sagen. Aber ich meine, es war ja auch ein unfassbares Battle bei dir und der Marta Sanchez. Also ihr wart ja wirklich die ganze Zeit zusammen beim Marathon nachher. Also du konntest da ja auch keine Sekunde locker lassen. Aber hat auch einfach das Rennen an sich und die Atmosphäre in Südafrika dazu beigetragen?
Ja, also die Stimmung gerade auf der Laufstrecke war echt richtig cool, und auch auf der Finishline in Cozumel waren nicht mehr viele Leute, wenn ich ehrlich bin, bei mir, was ein bisschen bitter war, und in Südafrika war da einfach noch richtig viel los, und du hast schon gesagt, Henrike war dabei, aber auch ja Jana, Laura Jansen, Johanna Ahrens, waren noch einfach noch ein paar andere deutsche Mädels da, und wir haben uns auch vor dem Rennen immer wieder getroffen und hatten irgendwie eine ziemlich coole Gruppendynamik, und es war auch total schön, wie die anderen Supporter mich, also die Supporter von den anderen Mädels mich immer angefeuert haben und wir uns auch gegenseitig, wobei von mir da nicht mehr so viel kam, weil ich echt mega im Tunnel war, aber gerade Jana hat mich immer angestrahlt, was mich auch total gefreut hat, wenn sie mir entgegengekommen ist, und es war schon, ja, war einfach ein richtig cooles Erlebnis und auch an sich eine coole Wettkampfreise allgemein, also die ganze Woche da.
Ja, ist ja auch mega schön. Also ich meine, Südafrika, da die, ja, ist einfach ein guter Platz für einen Wettkampf einfach. Und also ich war, ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich da war. Bin jetzt, oder du hast angesprochen mit den Zuschauern, ist es immer noch so, dass sie dann an der Laufstrecke da ihre Barbecues aufbauen und da anfangen zu grillen und ein Bier zu trinken. Ich habe mir mal vorgestellt, da als Athlet, wenn Kilometer 30 völlig am Limit. Also wenn du in Führung liegst, dann ist es vielleicht noch ein richtiger Boost. Aber ich habe immer gedacht, boah, wenn es dir da schlecht geht, dann ist es, glaube ich, einfach abzubiegen und zu sagen, gib mir eine Wurst und ein Bier. Ich lasse es sein. Ist es immer noch so da in Südafrika, dass sie da wirklich an der Laufstrecke die Barbecues aufbauen? Und also das Krasse war, eigentlich, wo wir da waren, die Profis haben die gar nicht so richtig interessiert. Dann haben die angefangen aufzubauen und ja. Die haben dann alle ihre Age-Grouper, die dann viel später kamen, also erst so in der letzten Runde, wo die Profis fast im Ziel waren, da waren erst die Strecke richtig knallvoll, also total anders als sonst, dass wenn nach den Profis ist keiner mehr da, sondern da war es wirklich so, die haben da ihre Freunde, ihre Locals angefeuert und je länger es gedauert hat, je später, desto mehr Leute waren gefühlt an der Strecke. Wie war das dieses Jahr?
Ich glaube ähnlich. Also ich habe jetzt auch keine Barbecue-Stände sozusagen gesehen, während ich gelaufen bin. Aber danach, dann als wir nochmal zur Strecke runtergegangen sind, da war einfach immer noch viel los und gefühlt haben einfach die Menschen dort noch eine große Party gemacht an der Straße. Und ja, ich meine, das Wetter ist ja auch schön warm. Also man kann einfach lange draußen bleiben und die anderen Leute supporten und hat mehr so Straßenfest-Charakter dann irgendwie auch gehabt. Da gibt's dann auch so Musikbands, die dann da, also ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, weil die waren morgens schon da zum Start und nachts waren die immer noch da. Ich weiß nicht, ob die mal gewechselt haben oder Pause gemacht haben, aber die hatten echt auch eine richtig große Ausdauer.
So südafrikanische Lebensfreude, die haben einfach durchgezogen wahrscheinlich.
Ja, aber ich finde, das ist so ansteckend, diese Lebensfreude. Also als ich auch da schon im Trainingslager war, das war, also ich war selten irgendwie so, hat so eine Leichtigkeit im Trainingslager erlebt wie in Südafrika.
Lass uns mal, bevor wir da auf die ganzen Sachen kommen, einmal dein Rennen durchsprechen, wie du es erlebt hast aus deiner Perspektive. Es ist ja bei dir mal so, dass du beim Schwimmen meistens ein kleines Defizit hast, was du dann erstmal wieder aufholen musst. Wie lief Schwimmen für dich? War das so in deiner Range, was du erwartet hast? Und wie war so? Nimm uns mal mit, einfach Swim, Bike, Run durch dein Rennen.
Also Start lief richtig gut. Es ist sehr lustig, wenn es einen Preis gäbe für First in the Water, dann hätte ich da echt gute Chancen, weil ich meistens als Erste im Wasser bin. Da kommt mir natürlich meine Größe auch irgendwie, spielt mir da in die Karten. Aber ich bin echt gut weggekommen und bin im Großen und Ganzen mit dem Schwimmen auch zufrieden. Klar, es ist immer noch ein großer Abstand zur Martha, aber ja, auf die Gruppe, in die ich gerne rein würde, also gerade so um Maya oder Laura Jansen, da wird der Abstand ein bisschen kleiner und an sich habe ich mich im Schwimmen auch echt richtig gut gefühlt. Also ich hatte keinerlei negative Gedanken, sondern war echt konzentriert und habe auch mit den Wellen nicht so Probleme gehabt, wie ich davor gedacht habe. Also es war einfach super unrhythmisch und durch den Wind waren die Wellen teilweise echt groß und dann wieder ganz klein. Also man hatte irgendwie gar keine Chance, sich auf irgendwas einzustellen. Und bin mit Jana Uderstadt meistens nebeneinander geschwommen. Es war zum Sehen auch gar nicht so einfach. Und wir haben versucht, auch an den Füßen zu schwimmen, aber man ist immer wieder durcheinander gewürfelt worden. Und schlussendlich sind wir dann doch mehr nebeneinander geschwommen, wir zwei. Und an sich bin ich aber ja echt zufrieden mit dem Schwimmen und ist noch nicht da, wo ich sein will. Aber ich versuche das Momentum jetzt irgendwie mitzunehmen und ja, jetzt in den nächsten Trainingswochen nochmal hart zu arbeiten und hoffentlich dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen.
Also du hast aber auch im Winter nochmal explizit am Schwimmen gearbeitet, oder? Du hast schon gesagt, das forciere ich jetzt nochmal. Hast auch noch einen speziellen Schwimmtrainer genommen, jetzt neu oder auch schon länger?
Nee, mit Nico arbeite ich schon seit, glaube ich, 2 Jahren zusammen. Der war tatsächlich auch vor Ort, was mega cool war. Der ist der Trainer auch von Jamie Riddle und der hatte dort seinen ersten Ironman gemacht und waren auch in den Tagen vorher immer zusammen noch am Meer und konnte mir noch mal ziemlich gute Tipps auch geben, was das Freiwasserschwimmen angeht, weil wenn ich ehrlich bin, das mache ich hier halt so gut wie gar nicht und Poolschwimmen und Freiwasser sind einfach doch zwei Paar Schuhe und mit dem war ich eben auch fast 4 Wochen in Südafrika im Trainingslager und haben dort echt viel am Schwimmen gearbeitet und klar, Training ist Training und Wettkampf ist Wettkampf und ich freue mich jetzt einfach darüber, dass ich das auch mal irgendwie im Wettkampf so ein bisschen transferieren konnte.
zu der Gruppe, die du jetzt sagst, als dein Ziel um Maya rum, sag ich mal, sind es ja noch so gut 3 Minuten. Was hast du sonst immer gehabt? Also ich habe das nicht im Kopf, was du da, also waren es mal 5, waren es mal 6 oder von wo kamst du da?
Ja, es waren schon eher 5-6 Minuten. Klar, Mayas Schwimmleistung ist auch nicht immer ganz konstant. Ich glaube, in Nizza ist sie nicht so gut geschwommen. Da habe ich sie auf dem Rad relativ früh eingeholt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Aber ja, das ist so halt die, ich meine, ich werde nie zur Frontpack-Schwimmerin. So ehrlich muss ich auch zu mir sein. Aber dieses erste große Pack, mit halt, wo auch die starken Radfahrerinnen drin sind, ich glaube, das sollte das Ziel sein und das eröffnet auch nochmal andere taktische Möglichkeiten für das gesamte Rennen, weil bislang ist meine Taktik relativ offensichtlich und einfach. Ich steige aufs Fahrrad und versuche irgendwie aufzuholen.
Ja.
Aber wenn du sagst, du hast im Schwimmen jetzt ordentlich investiert, also gehst du wahrscheinlich so 5-mal Minimum ins Wasser, vielleicht teilweise 6-mal. Was schwimmst du dann pro Einheiten? Also seid ihr da eher umfangorientiert, dass ihr sagt, viel hilft viel? Oder ist es tatsächlich auch so, dass der Nico auch versucht, technisch bei dir noch was zu verändern? Denn das ist ja eigentlich eher das Schwierigere im, ich sag jetzt immer, gehobenen Alter. Du weißt, wie ich das meine, wenn man halt einfach kein Teenager mehr ist oder kein Kind mehr ist, da fällt es halt relativ leicht. Aber so jenseits der 20 ist es dann ja doch wirklich schwierig, wenn man nicht mit dem Schwimmen groß geworden ist, da technisch auch noch was zu verändern. Erzähl mal, was ihr da so für einen Ansatz habt.
Also wir wohnen nicht in der gleichen Stadt. Das heißt, wir sehen uns nicht zum täglichen Schwimmtraining. Deshalb war aber so ein Trainingslager umso wichtiger. Und ich versuche auch im Sommer immer mal wieder so kurze Blöcke bei ihm einzulegen, um gerade an der Technik halt weiterzuarbeiten, weil man kann was gesagt bekommen und dann versucht man es nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen und schlussendlich sieht es aber doch komplett anders aus, als es eigentlich gemeint ist. Aber ich habe eigentlich immer so eine Intention pro Training, also entweder irgendwie Ausdauer oder mehr Sprints oder irgendwas an der Schwelle. Und vom Umfang her sind es so zwischen 3,5 und 5 Kilometer meistens. Und ja, du hast schon gesagt, eigentlich 5-mal die Woche ist eigentlich immer, teilweise auch 6-mal. Da in Südafrika im Camp war ich, glaube ich, jeden Tag schwimmen. Da waren es aber auch manchmal nur 2 Kilometer, wo ich dann in der Stunde 2 Kilometer geschwommen bin, weil ich ganz viel Technikübungen gemacht habe und eigentlich gar nicht vom Fleck gekommen bin. Aber ich finde es irgendwie total schön, wenn man beim Schwimmen oder im Schwimmtraining keinen Stress haben muss, sondern sich einfach so viel Zeit nehmen kann, wie es halt braucht und nicht so sehr darauf achtet, ob man jetzt 3 Kilometer in der Stunde geschwommen ist oder 4 oder halt nur 2.
Also es klingt auch so, als würde es dir Spaß machen und nicht so ein notwendiges Übel sein. Also das muss man ja sagen, wenn man halt so wie du eine Radlaufkombi hat, die absolute Weltspitze ist. Also da würde man mit Sicherheit auch davon sagen, dass du die ganz großen Rennen, sprich Nizza und Hawaii, gewinnen kannst, wenn du vorne mit aus dem Wasser rauskommst. Und dann ist es ja manchmal so, dass es wirklich das Schwimmen dann einfach schwerfällt, weil einem die anderen beiden Disziplinen auch so zufallen. Aber das klingt so, als würde dir das auch Spaß machen, als wenn du gerne ins Wasser gehst.
Meistens. Also natürlich nicht immer, aber ganz ehrlich, ich laufe auch nicht immer gern oder ich radel auch nicht immer gern. Das ist immer alles so, ja, auch von anderen Faktoren abhängig. Aber insgesamt macht mir das Schwimmen ja deutlich mehr Freude, als es mir vor 2 Jahren, sage ich mal, gemacht hat. Und ich schwimme hier doch recht viel alleine. Inzwischen haben wir hier schon ein paar andere Triathleten noch und auch ein paar andere Profis. Aber wie es halt bei Profis immer auch ist, dann ist der eine mal 2 Wochen nicht da und dann ist er wieder da und dann bin ich weg. Und es ist schwierig, hier so eine fixe Trainingsgruppe mal zu etablieren. Aber heute Morgen waren wir zum Beispiel zu 5 und dann schwimmt man einfach direkt auch ein paar Sekunden schneller auf die 100.
Ja, das ist cool. Aber es ist natürlich auch, klar, Trainingsgruppe und natürlich bei dir, wenn du siehst, du machst auch diese Fortschritte und klar, im Training, du hast gesagt, das andere, aber das ist umso schöner, das natürlich im Wettkampf jetzt zu zeigen und einfach mal jetzt auch da 2-3 Minuten schneller zu sein. Das kann dir ja definitiv oder zeigt dir ja definitiv, du bist auch im Schwimmen auf einem komplett richtigen Weg und ich würde sagen, einfach weitermachen und dann hast du nächstes Jahr die Gruppe.
Ja, ich meine, klar, es wäre immer schöner, es wird schneller gehen, gell? Also ich bin jetzt auch kein super geduldiger Mensch und das, was mir auf dem Rad irgendwie leichter fällt, Fortschritte zu machen, das dauert beim Schwimmen bei mir einfach ein bisschen länger. Und das ist aber irgendwie auch okay. Also jeder Mensch hat irgendwie Stärken und Schwächen. Und Schwimmen gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen größten Stärken. Aber das macht es irgendwie dann auch den Reiz manchmal aus, das dann doch irgendwie zu knacken irgendwann mal.
Also du hast auch Bock auf den Prozess. Also du bist da jetzt nicht nur so, dass du sagst, ich muss da jetzt vorne rauskommen, sondern die macht auch tatsächlich, auch wenn du ungeduldig bist, aber so dieses...
Ja, ist das nicht,
gell? Das stimmt, in diesem Sport gerade in der Spitze sehr, sehr viele. Aber das klingt schon so, als wenn du auch Bock einfach darauf hast, wirklich diese kleinen Fortschritte, die ja manchmal einfach für viele frustrierend sind, weil es halt nicht sofort geht. Aber du bist dann eine, die wirklich sagt, nee, ich bin jetzt halt irgendwie wieder 2 Minuten weiter vorne aus dem Wasser rausgekommen. Da, das ziehe ich jetzt extra Motivation, um noch weiter nach vorne zu kommen.
Ja, aber irgendwie, ich finde, es lohnt sich immer auch, die kleinen Schritte, sich über die kleinen Schritte zu freuen und die auch irgendwie zu feiern und eine positive Einstellung. Bei mir gegenüber Schwimmen, aber auch gegenüber anderen Sachen zu behalten. Weil wenn man Freude hat, dann geht alles irgendwie ein bisschen leichter, als wenn man sich irgendwie immer nur quälen muss. Da weiß auch nicht, das wär nicht mein Weg, glaube ich.
Oh, 3 Ausrufezeichen sitzen. Das ist sehr gut an.
Nee, das hört sich wirklich gut an. Lass uns mal zurückkommen. Du bist aus dem Wasser gekommen, hast dich über die neue gute Zeit und den geringeren Rückstand als sonst bekannt gefreut und bist aufs Rad gesprungen und hast dann gedacht, jetzt schließe ich die Lücke so schnell es geht, weil die Taktik hast du uns schon verraten. Das heißt, auf dem Rad ist so oder so bei dir dann immer Vollgas angesagt? Oder also hast du irgendwie, dass du sagst, du fährst jetzt dein Ironman-Tempo und machst so dein Rennen? Oder machst du wirklich, ich gebe jetzt Gas, fahr erst mal die erste Gruppe auf, sortiere mich dann und schau, wie gehst du das Ganze da an?
Also ich hatte mehrere Szenarien im Kopf, je nachdem, wie es eben, wo ich aus dem Wasser komme. Also wenn zum Beispiel so Els, Ruth, Maya 30 oder eine Minute, 30 Sekunden oder eine Minute vor mir sind, dann wäre ich auf jeden Fall härter angefahren, hätte versucht, das Loch zu schließen, weil das einfach 3 sehr starke Radfahrerinnen sind und mit denen man, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten hätte können. Und das ist aber irgendwie, und dann hatte ich auch einen Plan im Kopf, wenn ich mit denen aus dem Wasser komme und auch wenn ich vielleicht vor denen sogar aus dem Wasser komme. Also ich habe versucht immer vor dem Rennen mir sämtliche Szenarien zu überlegen und auch schon zu überlegen, wie reagiere ich dann oder was mache ich dann. Und aber wie es immer so ist, es kommt dann immer doch anders. Und ich dachte eigentlich, dass Ruth die Lücke zu mir schließt. Sie hat ein bisschen langsamer gewechselt. Und dann oben am Berg habe ich mich aber umgedreht und gesehen eigentlich, dass ich alleine bin. Und dann dachte ich, jetzt mache ich halt einfach mein Ding und fahre meine Werte und muss mich schon nicht um irgendwelche roten oder orangenen Lichter kümmern. Das finde ich auch manchmal ein Vorteil. Das ist schon auch nicht zu unterschätzen, dass es teilweise echt anstrengend ist, wenn man da immer, ja, du musst einfach die ganze Zeit aufpassen, gell? Und so kann man einfach ein bisschen nach Gefühl fahren und muss nicht immer auf den Vordermann starren. Von dem habe ich einfach mein eigenes Ding gemacht. Und klar, ist natürlich motivierend zu sehen, wenn man aufholt durch den Wendepunkt, wusste ich ja immer relativ genau, wo ich eigentlich bin und dass die Abstände nach vorne kleiner werden. Das macht dann auch Spaß. Wobei ich mich von vornherein ehrlich gesagt nicht so gut gefühlt habe. Also ich habe nach 10 Kilometern das erste Mal auf meinen Garmin geschaut und dachte mir so, uff, das sind erst 10 Kilometer, das wird heute noch mühsam. Aber ich glaube, das ging den anderen ähnlich und ja, irgendwie geht's ja dann doch meistens und es hilft auch nichts, sich ewig drüber aufzuregen, dass es hier so langsam vor sich geht, sondern es war einfach mit dem Wind echt sehr, sehr zäh.
Aber konntest du denn die Werte, die du dir vorgenommen hast, fahren? Oder war das auch so, dass dir das schwer fiel? Also, dass du halt einfach investieren musstest, um das, was du dir als Ziel gesetzt hast, wirklich dann auf dem Tacho stehen zu haben?
Also ich konnte sie fahren, aber ich musste mich schon sehr konzentrieren, weil immer wenn ich mal kurz nicht aufgepasst habe, sind sie direkt abgestürzt. Mhm. Aber ich habe auch ein sehr großes Vertrauen in meinen Trainer und weiß, wenn er mir sagt, du kannst das und das fahren, dann kann ich das auch wenn ich mich vielleicht nicht so gut fühle. Bis auf die letzte Runde, da habe ich dann kurz hinterfragt, ob mein Wattmesser vielleicht doch irgendwie kaputt ist, weil da sind die Werte dann gar nicht mehr hochgekommen. Also da habe ich dann schon ziemlich abgebaut auf der letzten Runde, aber alle anderen auch. Also von dem her hat es dann auch gepasst. Also es war für alle, glaube ich, ein sehr hartes Radfahren. Und als ich dann Martha vor mir gesehen habe oder auch gemerkt habe, hey, jetzt habe ich sie fast, dann habe ich schon nochmal Kräfte mobilisieren können und dann sind auch die Wattwerte wieder ein bisschen höher geworden.
Also einmal klar, dass ich glaube, viele, das erzählen alle Profis, die irgendwie über Südafrika erzählen, dass es dieser etwas doch rauere Asphalt und sowas dann doch die Bedingungen, Wind ist immer so ein bisschen da, dann ist es doch hügeliger, als man eigentlich denkt, wenn man sich nur das Profil anschaut. Das ist, also mit egal wie man spricht, sagt, glaube ich, jeder, dass so die letzte Runde in Südafrika immer dann doch hinten raus richtig, richtig zäh wird. Und dann der Moment, den du gerade angesprochen hast, genau da habe ich lustigerweise den Livestream eingeschaltet, wo du auf Marta aufgefahren bist. Und ich habe gedacht, boah, das sieht bei dir noch so locker und so gut aus. Und jetzt das zu hören, dass du die ganze Zeit schon um deine Werte gekämpft hast und dich da echt fokussieren musstest. Weil du hast ja dann auch nochmal eine, ja einfach, du bist an ihr vorbeigefahren. Sie hat wirklich alles versucht, irgendwie hinten drin mitzufahren, aber hat das, glaube ich, keine 2 Minuten geschafft und ist dann immer weiter weggedriftet und du bist einfach weggefahren. Das ist von außen betrachtet. Ich habe dann auch zu Nils gesagt, letzte Woche, wo du dann losgelaufen bist, war für mich klar, ja, das gewinnt die. Das sieht so locker aus, das sah beim Radfahren so locker aus, läufst so locker los. Da ist diese ja, was du gerade erzählst, die Insights dann doch immer sehr, sehr spannend. Aber hast du da jetzt bewusst nochmal eine Attacke gesetzt, als du auf sie aufgefahren bist, oder bist du da einfach auch vorbei, hast geguckt, dass deine Werte so ein bisschen wieder hochgehen, hast gedacht, ist egal, ich habe jetzt den ganzen Tag gemacht, meine Werte gefahren und jetzt fahre ich die auch bis zum Ende einfach durch und dann laufen wir halt zusammen, oder wie bist du da rangegangen?
Nee, ich habe schon, wollte schon Marta noch mal ein bisschen unter Druck setzen und versuchen, einen kleinen Vorsprung in die Wechselzone zu kommen, einfach um irgendwie auch meine Ruhe zu haben und keinen Stress haben zu müssen beim Loslaufen, sondern erstmal irgendwie auf sich fokussiert zu sein und seinen eigenen Rhythmus zu finden, ohne sich um noch jemand anderem zu kümmern, sage ich mal. Ja, aber es ist lustig, weil so viele sagen mir immer, ach, das sah ja so locker aus, und also auch beim Laufen früher schon, und das ist oft leider nicht so, wie es in mir drin aussieht, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen ein Pokerface hat und der Gegner nicht unbedingt dann immer weiß, wie es in einem drin gerade aussieht. Aber es ist halt auch so, wenn ich so vergleiche mit Cozumel, da gingen die ersten 2 von 3 Runden, musste ich mich mega zurückhalten, dass ich nicht zu hart war. Da war ich einfach so im Flow, und das war halt in Südafrika noch nicht so. Und es liegt aber vielleicht einfach auch dran, dass es ein sehr frühes Rennen ist, und Cozumel hatte ich halt einfach schon x wettkampfspezifische Einheiten in den Beinen aufgrund der Vorbereitungen für Rot und für Nizza schon. Und im Anbetracht der kurzen Zeit jetzt ist es halt einfach ein bisschen kürzer ausgefallen, wie bei wahrscheinlich allen anderen Athletinnen auch. Also ist ja keine, die jetzt gerade irgendwie aus dem australischen Winter gekommen ist, aus dem australischen Sommer gekommen ist, sondern alle sind irgendwie aus dem Winter gekommen. Und ja, wenn man nicht jetzt gerade 7 Stunden auf der Rolle verbringt, dann hat man so lange Sachen einfach auch nicht oft gemacht.
Naja, aber ich meine, das eine ist ja, ist sozusagen als Pokerface darzustellen, dass es locker aussieht. Aber ich habe es zu Nick auch schon gesagt, auch schon ganz, ganz oft zu anderen. Ich finde, bei dir, Radfahren ist wirklich immer so irgendwie Poetry in Motion. Also es sieht ja wirklich einfach fantastisch aus. Ich finde, es gibt wirklich wenig Athletinnen, bei denen das Radfahren so fantastisch aussieht wie bei dir. Liegt natürlich wahrscheinlich auch ein klein bisschen an deiner Größe. Du bist ja 1,79, glaube ich, knapp 1,80. Da ist es dann natürlich ein bisschen einfacher, elegant auf dem Rad zu sitzen, als wenn man jetzt gerade mal 1,60 Meter groß ist. Dann ist es halt auch von den Hebeln her schwieriger. Aber du kommst ja ursprünglich vom Laufen. Soll ich auch schön von Tabea Themann grüßen, die mir erzählte, dass ihr damals auch in den Juniorenzeiten 1-2 Mal aufeinander getroffen seid. Aber so, wenn man das sieht, würde man fast sagen, dass du beim Radfahren noch talentierter bist als beim Laufen, oder wie siehst du das? Also das ist schon wirklich, also auch dahin zu kommen, so zu fahren, dass du nach 180 Kilometern in der Anstrengung einfach noch so super ruhig und elegant auf dem Rad sitzt und die Kraft dann noch so aufs Pedal bringst, das ist ja nicht einfach.
Ja, ich glaube, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Mir macht Radfahren auch einfach total viel Spaß, und ich muss auch sagen, dass ich jetzt seit fast 3 Jahren das gleiche Rad fahre, das gleiche Modell fahre, und wir einfach auch über diese 3 Jahre immer wieder Anpassungen an der Position vornehmen konnten und uns da auch langsam rantasten konnten, die so zu optimieren, dass ich sie auch über so eine lange Dauer irgendwie recht komfortabel fahren kann. Wenn man jetzt eben ganz neu auf ein neues Rad steigt, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger und braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man sich da auch so drauf wohlfühlt. Aber ich habe dieses Jahr kurz vorher war ich noch in Mallorca im Camp, Und da habe ich schon auch gedacht, es fühlt sich irgendwie gerade richtig gut an. Also ich fühle mich irgendwie wie eins mit dem Rad. Und das habe ich auch noch nicht so oft erlebt, dass es sich so gut anfühlt. Und es war cool, das jetzt irgendwie auch im Rennen dann ja irgendwie auch zu transferieren. Und ich habe mir auch noch teilweise Videos angeschaut und dachte dann auch, okay, so kann's weitergehen, das wäre cool.
Kann man ja ruhig sagen, Argon, dein Radsponsor, das ist auch tatsächlich auch ein Sponsorship, was jetzt einfach schon über 3 Jahre zusammengewachsen ist, oder ist das in den 3 Jahren jetzt quasi mit deinem Erfolg immer mehr geworden, dass es am Anfang irgendwie ein Ausstatter war und jetzt ist es mittlerweile ein Sponsor, denn das muss man ja auch sagen, Radsponsor und Triathlon, das ist ja kein einfaches Thema. Also das ist ja wirklich auch für sehr, sehr erfolgreiche Athleten, Ironman Champs, heutzutage schwierig, einen guten Radsponsor zu haben. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass man halt einfach einen Partner hat, der dann so lange zu einem hält. Klar, der Erfolg gibt dir jetzt auch recht oder gibt euch recht. Aber das ist ja auch aus Athletensicht, das muss man auch einfach mal sagen. Das klingt immer so von außen stehend, naja, die Profis, die kriegen ja ihr Material und kriegen dann noch Kohle. Ganz so einfach ist es nicht, denn das ist ja auch, wie du eben gesagt hast, wenn man halt einfach jahrelang auf dem gleichen Rad sitzt und die Position immer weiterarbeiten kann, das ist ja auch ein Pfund, was man Athleten gegenüber hat, die halt jährlich ihren Radsponsor wechseln.
Ja, also eben vor 3 Jahren hat es angefangen, die Partnerschaft im Mai. Da bin ich direkt mal gestürzt mit dem ganz neuen Rad im ersten Rennen. Das war mir so dermaßen unangenehm. Aber sie haben mich behalten und wir konnten in den letzten Jahren echt da eine tolle Partnerschaft irgendwie aufbauen und auch mit den Ingenieuren im Hintergrund immer mehr zusammenarbeiten und ja, Gedanken austauschen. Das ehrlicherweise mache ich das nicht, weil ich davon relativ wenig Plan habe. Aber mein Mann hat da den Lead übernommen und kümmert sich um alles, was sich ums Fahrrad dreht. Und ja, bin ich da schon sehr glücklich, einmal den Support von meinem Mann in der Hinsicht zu haben, aber natürlich auch Argon, die da auch bereit sind, irgendwie an meiner Leistung irgendwie weiterzuarbeiten.
Ja gut, ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Also das ist ja schon etwas, was man dann, wie gesagt, ja auch sieht. Und da muss man, glaube ich, nicht viel Ahnung vom Sport haben, um zu sehen, dass das irgendwie eine Stärke von dir ist. Also es ist schon cool und macht ja auch Spaß. Also gerade auch, wenn man jetzt dann denkt, Kona ist dann wahrscheinlich, gut, Nizza bist du jetzt auch richtig, richtig stark gefahren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du so in Kona da durch die Lavawüste so flügst, ist ja auch nicht so verkehrt.
Ja, ich war noch nie da. Ich bin echt gespannt, was mich da erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Ich würde sagen, die Strecke liegt dir, aber.
Ja, okay.
Bleiben wir mal dran. Bleiben wir erstmal in Südafrika.
Und in der zweiten Werbung, Whoop, unser Presenter, hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, Nils. Und ich habe hart an meiner Schlafperformance gearbeitet, kann ich dir sagen. Also ich habe wirklich nochmal in der letzten Zeit so ein bisschen geguckt, dass ich regelmäßiger ins Bett gehe, dass ich früh genug ins Bett gehe, weil. Ich kann ja mittlerweile, hat man ja auch mit der Kleinen, weiß man so, ja, okay, zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr will die aufstehen.
Das ist aber dankbar.
Klopft, gute Zeit. Ja, haben wir noch Glück. Ich hoffe, das bleibt so. Dann klopft die so auf die Backe. Papa, Papa, wach. Papa, aufstehen. Und ich habe es tatsächlich diese Woche geschafft, 5 grüne Recoveries und nur 2 gelbe Recoveries. Also das ist bis jetzt mein Highscore. Ich meine, ich weiß nicht, wie der Fred Funk das macht, der ballert ja irgendwie 5, 6 grüne Recoveries jede Woche raus. Ich habe ihm schon gesagt, ich wette, sein Gerät ist kaputt, anders kann ich mir das nicht vorstellen bei dem Trainingsload, was der Kollege hat. Aber ich habe es tatsächlich geschafft und da bin ich mächtig stolz drauf, Nils. Und schaue ich jetzt mal, dass das weiter so läuft. Also 1, 2, 3, 4, 5 grüne Recovery Scores. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus, wollte ich fragen.
Jetzt habe ich Angst vor Matschfuß, Kollege. Jetzt habe ich richtig Angst vor Matschfuß, dass du mir da dermaßen den Arsch versohlst. Das wäre wirklich. Aber du hast es ja gemerkt. Bei mir ist es eher so eine Mischung aus, also grün ist maximal 2-mal pro Woche. Ansonsten ist es wirklich gelb und teilweise auch. Das sind dann eher so Abende wie heute, wo wir den Podcast aufnehmen und ich meistens danach nochmal weiter am Rechner arbeite. Dann ist es teilweise auch mal rot. Wobei das ist eher jetzt momentan wirklich häufig der Fall. Und das ist halt auch wieder der krass, wie man das dann halt doch sieht, weil ich jetzt wirklich schlecht schlafe aufgrund der Allergie. Ich habe jetzt halt wirklich gerade heftig Heuschnupfen, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon erzählt oder die letzten 2 Wochen. Und da ist es dann ja manchmal so, dass du halt denkst, du schläfst schlecht, aber am nächsten Morgen ist dann doch der Recovery Score gut, aber es ist nicht so. Also das momentan schlafe ich wirklich schlecht. Das zeigt sich dann auch. Und deswegen habe ich da jetzt wirklich auch teilweise nicht so guten Schlafwert. Da muss ich besser werden, aber das hängt nicht damit zusammen, dass ich spät ins Bett gehe, sondern halt einfach, dass ich wirklich schlecht schlafe aufgrund der Pollenbelastung.
Jetzt, das würde ich dir noch empfehlen, das mal ins Logbuch einzutragen. Da kannst du nämlich alles eintragen, deine Verhaltensmuster, dass du auch so ein bisschen siehst, okay, was kann denn vielleicht auch trotz dieses Pollenfluges dir Gutes tun, damit du trotzdem einen vernünftigen Recovery Score hast. Also füllt das Logbuch auch, dann seht ihr auch, Logbuch aus, so heißt, dann seht ihr auch, was bringt denn euch wirklich was für einen besseren Schlaf. Also ist es Koffein vielleicht noch am Abend, ist es Fleisch, Milchprodukte weglassen, hinzufügen, was auch immer. Dann habt ihr wirklich die Daten, was hilft und was nicht. Und wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, mit Whoop und auch, wie ich, ins grüne Recovery-Spiel, nenne ich es mal, einsteigen wollt, join.whoop.com/pushinglimits, einfach auf die Landingpage gehen oder in den Shownotes, da bekommt ihr 4 Wochen Whoop zum Testen kostenlos und ihr könnt einfach mal ausprobieren, ist das was für euch, lege ich jedem ans Herz, einfach geiles Ding und mir hilft es ungemein.
Dann aber auch so spießig sein wie du, weil du weißt ja, ich bin da nicht so und ich bin da auch echt immer wieder neidisch, aber ich krieg das einfach nicht so, ich muss da einfach länger auch konsequenter dranbleiben. Das habe ich bisher noch nicht geschafft.
Das musst da du machen. Du warst einfach kein Zocker früher, du warst einfach kein Computerspieler
aber
früher.
Aber du doch auch nicht, oder?
Ja doch, also, na klar. So als Teenie, Logo, wir haben nur vom Computer gehangen und das ist so ein bisschen für mich so wie Computerspielen.
Ja, weil du bist da wirklich anders als ich. Du bist da wirklich extrem konsequent und dann denke ich immer, oh fuck, ich will das auch. Aber das machen die natürlich auch geschickt, dass man dann immer so lange dabei bleiben muss. Also, ja, muss nicht lange drüber reden. Probiert's einfach aus. Also ich muss auch sagen, es ist wirklich, ich finde immer mehr Gefallen dran. Gerade so, was du erzählt hast, diese Gewohnheiten und halt auch, ja, zu erkennen, was hilft halt tatsächlich, weil das ist ja individuell. Genau. Hatten wir, glaube ich, schon mit dem Koffein bei Fred, dass er gemerkt hat, er kann auch um 18 Uhr noch Koffein trinken. Hat sich sogar noch bei ihm die Schlafqualität verbessert.
Nee, also das Ding ist kaputt bei ihm.
Okay, Fazit bei Fred ist es, bei Fred ist es kaputt. Deswegen jetzt zurück in den Podcast.
join.woop.com/pushinglimits. Da kriegt ihr ein heiles Gerät und wir starten hier wieder rein in den Podcast. Lass uns auf die Laufstrecke gehen, damit wir das Rennen zu Ende bringen.
Beim Laufen, du hast gesagt, ich bin ziemlich losgestochen. Ich dachte, ich bin ultra langsam, bis ich auf meine Uhr geguckt habe und gesehen habe, irgendwie nach 8 Kilometer 3:53 Schnitt, dachte ich mir so, hoppala, das war viel zu schnell.
Also auf dem Livestream hat man schon gesehen, du bist da rausgeflogen aus der Wechselzone. Also.
Ja, da macht sich vielleicht auch bemerkbar, dass das erste Rennen war und man noch nicht so ein richtiges Gefühl hat für das korrekte Tempo. Aber ich wollte schon auch versuchen, möglichst schnell irgendwie ein bisschen eine Lücke zu haben, weil ich auch nicht wusste, was nach Kilometer 25 oder 30 so richtig passiert, weil ja so ganz lange Sachen ich im Training nicht gemacht habe und es war schon so ein bisschen ein Gamble auch. Aber ja, ich habe es zum Glück irgendwie noch beieinander halten können, auch wenn ich habe richtig gelitten beim Laufen. Meine Waden waren mega früh zu und auch so der untere Rücken habe ich dann schon auch gemerkt und ich war dann froh, dass vor mir eine Französin war, die eine Runde hinter mir war eigentlich. Und die ist ein ähnliches Tempo gelaufen. Und ich habe eigentlich nur versucht, irgendwie an deren Füßen dran zu bleiben und mit der mitzulaufen und mir nicht so viele Gedanken zu machen, ob Martha jetzt gerade wieder aufholt oder nicht. Und ehrlich gesagt hatte ich fast die Dänen, hatte ich vor der fast mehr Respekt, weil die ja doch eine sehr starke Läuferin ist und Martha in den vergangenen Ironman-Rennen immer so 3:05 rumgelaufen ist oder 3:04. Aber die war wirklich hartnäckig und hat mir das Leben schwer gemacht. Aber umso schöner war es dann eben auch zu wissen, okay, jetzt biege ich ab und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft und mir kann eigentlich nichts mehr passieren, außer ich stolper jetzt noch über meine eigenen Füße. Aber da habe ich versucht, sehr gut aufzupassen, dass mir das nicht passiert.
Wusstest du denn die ganze Zeit, wie die Abstände sind ungefähr? Also wo jetzt Martha ist und wo die Dänin Katrine ist?
An den Wendepunkten, wir hatten ja 2 Wendepunkte pro Runde auf 4 Runden, also 8-mal, haben wir es immer gesehen und wir haben auch sämtliche Leute die Rückstände reingerufen, wobei, da weiß man auch nicht so ganz genau, einer sagt dir irgendwie 5 Minuten Vorsprung, beim nächsten sind es nur noch 2, also es ist sehr wild, aber ich wusste ja, auf wen ich mich da auf jeden Fall verlassen kann Und habe selber aber auch immer wieder auf die Uhr geguckt, gerade bei den Wendepunkten, und versucht so ein bisschen rauszustoppen, wie viel ist es denn eigentlich gerade?
Aber es war jetzt auch nie so, dass du richtig dich in Anführungsstrichen zurücklehnen konntest, oder? Also das war schon, der Druck von hinten, der war eigentlich schon die ganze Zeit groß.
Ja, der war echt groß, und ich habe auch einen Fehler gemacht in meiner Verpflegung. Ich habe eine Flasche abgegeben bei Special Needs für die zweite Hälfte, und diese Flasche ist ausgelaufen.
Ah, nein.
Das war nicht so gut, und dann habe ich halt, also ich habe Cola dann viel getrunken, das vertrage ich zum Glück auch gut, aber dass ich so 21 Kilometer vorwiegend Cola trinken muss, habe ich jetzt auch noch nie gehabt, aber es hat gezeigt, es reicht auch irgendwie, um Energie zuzuführen, und ja, zum Glück gab es ja auch alle 1,5 Kilometer so eine Verpflegungsstation, aber da habe ich dann schon auch immer rausgenommen, um sicherzustellen, dass ich halt meinen Becher auch trinke und nicht nur einen Schluck draus nehme.
Bist du dann nur auf Cola gelaufen? Keine Gels oder sonst was mehr genommen?
Nee.
Boah, krass.
Auch kein Salz mehr.
Nee.
Boah, krass.
Aber ich schwitze nicht so salzig. Also
Ah,
ich habe zum
okay.
Glück mit dem Salz nicht so das Problem, und ich habe davor relativ viel Salz zugeführt.
Okay.
Also letztendlich die Thomas-Hellriegel-Taktik.
Ja,
Der sieht
und
der 97.
McCormack war doch auch immer, Cola
Genau,
ist der
das
beste
weiß ich nicht,
Sportsdrink der
aber
Welt, hat er irgendwann mal gesagt.
bei Thomas weiß ich wirklich, dass er 97, glaube ich, bei seinem Hawaii-Sieg nur Cola und irgendwie ein oder zwei Stücke Bananen genommen hat. So, also das ist
Also
alten
wir
Wert.
hatten die Special Needs Stelle war gleich bei Kilometer 17, und dann hatte ich noch ein bisschen was in meiner ersten Flasche. Das habe ich dann nicht sozusagen direkt alles getrunken. Das habe ich mir versucht, ein bisschen noch aufzusparen, aber es hätte auch nicht gereicht bis zum Schluss.
Ja,
Aber so
aber
die letzten Wochen auf Mallorca, du hast dich aber schon explizit dann auf Südafrika auch vorbereitet, weil das klang jetzt so, du hast gesagt, du hast wenig oder fast keine langen Läufe gemacht, aber so die letzten 3, 4 Wochen, die du dann fokussiert auf Mallorca gearbeitet hast, das war dann schon eine spezielle Ironman Prep, wie du sie auch vor Nizza gemacht hast oder vor Cozumel gemacht hast.
ja, also es war, also Mallorca war nur auf Südafrika ausgelegt, aber es war trotzdem ein bisschen anders, weil Mallorca hat mir jetzt nicht so Glück mit dem Wetter, ja, es war doch relativ frisch. Das heißt, so ganz lange Radausfahrten habe ich dann da auch nicht machen können, weil ich auch nicht irgendwie noch krank werden wollte davor. Aber ja, da bin ich natürlich viel in Zeitfahrposition gefahren, viel auch in Race Pace, und habe schon auch lange Läufe gemacht, aber ich glaube, war einmal bin ich 25 gelaufen und noch zwei, dreimal irgendwie 21, 22 so. Und vor Rot und vor Cozumel habe ich schon versucht, mal noch einmal 28, 29 oder so zu laufen im Training. Aber ich finde auch, mit jeder Langdistanzvorbereitung checkt der Körper auch ein bisschen mehr, was Sache ist. Und während ich vor der ersten noch mehrere solche ganz langen Läufe irgendwie gebraucht habe oder da muskulär zum Schluss mega abgebaut habe, fällt mir es inzwischen immer leichter, und so gesehen habe ich da vielleicht schon noch einfach profitiert von 3 Langdistanzvorbereitungen aus dem letzten Jahr und konnte so ein bisschen was noch mit rübernehmen.
Das wollte ich gerade fragen, weil Cozumel, haben wir jetzt gehört, spät im Jahr. Wie
Ja.
lang war deine Saisonpause? Weil dann im April schon wieder ein Ironman, ja, nicht nur zu machen, sondern so fit an der Startlinie zu stehen, dass man das Ding gewinnt.
Na, Ende März.
Ende März, sorry, ist ja, auch einfach mal mehr als beeindruckend. Also, ich meine, November, Cozumel, Saisonpause, oder hast du gar keine gemacht? Oder.
Doch, 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 auf meine Saisonpause verzichte ich nicht.
Aber wie lief dann da die Vorbereitung? Weil das war ja dann eine Turbo-Langdistanz-Vorbereitung quasi.
Ja, also ich habe den ganzen Dezember Off-Season gemacht, wobei ich die letzten beiden Wochen wieder für mich trainiert habe, ohne Plan sozusagen, einfach nach Lust und Laune. Und dann habe ich 2 Wochen im Januar zu Hause trainiert, dann 4 Wochen oder fast 4 Wochen in Südafrika. Da hatte ich aber auch das Rennrad dabei und war eben mit einer Kurzdistanzgruppe unterwegs. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, dann haben wir eigentlich schon angefangen, immer mehr Richtung Ironman-Vorbereitung zu gehen und da immer spezifischer zu werden. Und dann eben 2 Wochen Mallorca war dann kein Radtechniktraining mehr, wie es die Kurzdistanzler gemacht haben, auch wenn das mega viel Spaß gemacht hat, aber da war dann einfach so das, ja, der klassische Aufbau, den man einfach von der Langdistanz irgendwie braucht. Und ohne das wäre es auch nicht gut gegangen. Also ich glaube, so ein bisschen, man braucht schon eine spezifische Vorbereitung, und ich will auch eigentlich keine Rennen machen, wo ich eigentlich weiß, irgendwie bin ich nur halb vorbereitet an der Startlinie. Das ist, macht dann auch nicht so viel Spaß.
Aber sag mal, wie sieht eine, entschuldige Nicky Boy, wie sieht eine Offseason bei einer Anne Reischmann aus? Also bist du so eine, die dann trotzdem noch 15 Stunden pro Woche Sport macht, weil sie einfach so ein Duracell-Häschen ist, oder kannst du wirklich auch einfach mal richtig schön fünfe gerade sein lassen?
Also ich werde es, glaube ich, nie verstehen, warum Leute sich so schwer tun mit Ruhetagen, oder ich kann ganz einfach mal einen Tag nichts tun und es fällt mir gar nicht schwer. Wir waren noch Sälfischneid und dann sind wir nach Belgien weitergefahren, Joel und ich, für 1,5 Wochen, haben uns Belgien ein bisschen angeguckt. Ich weiß, komische Urlaubszielwahl für Dezember, aber da kommen wir sonst nicht so oft hin und dachte, wenn wir schon mal in Frankfurt sind oder in Darmstadt sind, dann fahren wir da weiter, und da habe ich damit gar nichts gemacht. Und dann, wie gesagt, ja, 2 Wochen, aber ich waren auch keine 15 Stunden, müsstest nachgucken, aber vielleicht so 8 bis 10 oder so. Mhm. Ich versuche jeden Tag irgendwie mal was zu machen. Klar, schwimmen am meisten, aber das finde ich im Winter auch irgendwie nicht so schwierig, sich da aufzuraffen. Rad am wenigsten, weil kalt draußen. Ja, genau. Aber ich tue mir generell nicht schwer, irgendwie mal die Füße stillzuhalten, oder auch im Tapern. Mache ich immer weniger, als auf dem Plan steht, weil ich denke, oh, ich bin irgendwie müde, und dann lasse ich es lieber sein, als dass ich mich nochmal versuche, irgendwie anzustrengen. Muss nur alle Körner aufsparen, die man noch sparen kann.
90% aller Amateurathleten schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen.
Ja, alleine schon beim Longrun eben. Also wie viele Nachrichten haben wir von welchen, die ihre erste Langdistanz machen und uns dann fragen, also ich habe jetzt die Pläne durchgeguckt und ich laufe ja nicht mal 5-mal einen 30-Kilometer-Lauf oder so.
Ja, gut, also ich glaube, das sind Menschen einfach auch verschieden, gell? Also manche brauchen das vielleicht auch für den Kopf, um zu wissen oder mit einem guten Gefühl ins Rennen zu gehen, dass sie sagen, okay, ich bin im Training auch 30 Kilometer gelaufen auf müde Beine, ich kann das dann heute auch. Das irgendwie jeder individuell wahrscheinlich.
Ach voll, aber das ist ja auch bei dir. Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt einfach schon viele Langdistanzvorbereitungen intus und du weißt, dass es funktioniert. Da ist ja auch die Frage, wie viel ist letztendlich wirklich das Physische, das Körperliche, dass du halt einfach schon so eine Grundlage hast, und wie viel ist tatsächlich einfach auch der Kopf, dass du halt weißt, nee, auch wenn ich jetzt 3 Läufe habe, die irgendwie Richtung 25 Kilometer gelaufen sind, schaffe ich es halt einfach, den Marathon unter 3 Stunden zu laufen, auch wenn ich mit platten Beinen vom Rad steige. Also das ist ja auch einfach dann wieder, was ich immer sage, der Kopf ist der stärkste Muskel, und wenn man halt einfach, ich glaube, diese Tür mal aufgestoßen hat und ein Rennen zu gewinnen, das ist ja wirklich nicht so einfach, und es gibt ja einfach sehr, sehr viele starke Athleten, die halt noch nie einen Ironman gewonnen haben, die waren ganz häufig Zweiter und Dritter, und dann, wenn sie es einmal geschafft haben, dann passiert es halt öfter. Ich meine, du hast jetzt einmal ein Rennen gewonnen und seitdem keins mehr verloren auf der Ironman-Distanz. Hat natürlich auch nur 2. Aber ich meine, du weißt jetzt halt einfach, wie es geht. Also ich glaube, das ist jetzt halt schon, ist schon nochmal ein Unterschied. Also passiert ja auch im Kopf ganz, ganz viel.
Ja, es ist ein cooles Match. Mir schon viel Selbstvertrauen einfach gegeben, dass ich auf der Distanz irgendwie auch richtig bin, und war tatsächlich für mich schon auch ein Grund, nicht T100 zu machen, sondern Ironman einfach zu machen dieses Jahr. Mhm. T100 ist auch ein tolles Format und coole Rennen und spannende Felder, aber es ist halt einfach eine recht kurze Distanz im Vergleich zur Langdistanz, und das macht mir inzwischen schon eigentlich die meiste Freude.
Wie sieht denn jetzt bei dir die weitere Saison noch aus? Ich meine, du könntest ja jetzt schon mal gut auf die Ironman Pro Series auch schielen, mit schon mal einem Sieg, der da irgendwie zu Buche steht. Oder was ist da jetzt bei dir der Plan? Denkst du nur bis zum nächsten Rennen? Wie plant ihr da als Team?
Ja, gut, dass wir das Gespräch heute haben und nicht gestern, weil ich weiß es tatsächlich auch erst seit gestern Abend.
Ja, perfektes Timing.
Gestern Abend mit meinem Trainer noch zum Abendessen getroffen, um ein bisschen zu überlegen, wie es eigentlich jetzt weitergeht die nächsten Wochen, weil auch so Familie haben so gefragt, und kommt ihr Ostern und so, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht mit meinem Trainer gesprochen, was wir eigentlich machen, welche Rennen ich mache. Ich werde, also der Plan ist, oder was ich versuche, ist in Venedig zu starten, mhm. Also schon relativ bald, davor auch nochmal ein Trainingslager zu machen. Und dann Hamburg ist für mich dann das große Rennen, was ich unbedingt machen möchte. Und ja, wie, welcher Form ich in Venedig sein werde, das schauen wir mal, weil das wichtige Rennen ist für mich schon Hamburg. Mhm. Und trotzdem, wenn ich dann da am Start stehe, dann will ich natürlich schon auch alles raushauen. Also, aber ja, mal gucken, wie das dann genau ist, weil um beide Rennen irgendwie so super, also als A-Race zu behandeln, ist einfach die Zeit zu knapp. Und auf der anderen Seite wäre noch die Option Swansea gewesen. Das ist, glaube ich, 5 Wochen nach Hamburg. Aber ich werde nach Hamburg auf jeden Fall eine lange Pause oder eine längere Pause machen, weil ich jetzt schon, also momentan macht mein Körper alles so mit, aber ich weiß schon auch, was ich von dem verlange gerade. Und nochmal eine Langdistanz kostet einfach auch nochmal Kraft. Und danach mache ich auf jeden Fall eine Pause und dann wieder einen soliden Aufbau Richtung Hawaii dann.
Ja, sehr, sehr spannend. Wie ist denn so generell, also vielleicht wisst ihr es auch noch gar nicht, aber wenn man jetzt so von außen blöd drauf guckt, wie wir immer, sagt man doch, ja, Langdistanz liegt dir ja viel mehr, lass doch die 73, nimm die mit. Und natürlich ist Frankfurt irgendwie Hamburg kompletter Fokus. Das ist natürlich ein Rennen, wo du dann auf jeden Fall auch wieder, gerade bei dem Kurs, natürlich deine Stärken voll ausspielen kannst und mit Sicherheit auch, wenn alles bis dahin super passt, ganz, ganz vorne wieder mitspielen kannst. Ist das dann so, dass man sagt, ich will es auch nochmal auf der 73-Distanz irgendwie beweisen? Oder so, du hast ja gerade, also das war jetzt schon so ein bisschen, ja, Hamburg ist zwar IRace, aber ich will da schon gut sein. Und so, also was schlägt da bei dir in der Triathlon-Brust?
Das ist so, man ist da so zwiegespalten, weil am liebsten würde man ja eigentlich alle Rennen machen und alle Rennen super machen, aber das geht halt nicht. Man muss dann doch irgendwie Prioritäten setzen. Aber ich finde, man sieht eigentlich schon bei allen, die auf der Langdistanz oder zumindest bei den Frauen der Langdistanz erfolgreich sind, die sind auch alle irgendwie auf der 73-Distanz noch sehr zügig unterwegs. Also wenn man eine Laura Philipp, eine Anne Haug, eine Kat Matthews, also Chelsea, sind alle auf beiden Distanzen konkurrenzfähig. Und ich glaube schon, dass es geht. Mhm. Aber ja, ich möchte jetzt auch nicht zu sagen, irgendwie, ich werde Venedig auf jeden Fall um Sieg kämpfen. Erstens weiß ich nicht, wer startet, und zweitens weiß ich auch nicht, mit welcher Vorermüdung ich dann vielleicht auch in das Rennen gehen werde, wenn ich aus dem Trainingslager komme.
Das Trainingslager ist dann schon auf Hamburg ausgerichtet, aber war Hamburg, ist es jetzt erst, weil du gesagt hast, du hast es mit deinem Trainer jetzt besprochen, oder war Hamburg von Anfang an, dass du gesagt hast, nee, ich habe Bock da jetzt nächstes Jahr, also im letzten Jahr, nächstes Jahr richtig gut zu sein? Oder ist es jetzt tatsächlich erst nach Südafrika gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr schielt aufs Pro-Ranking und dadurch hat Hamburg auch eine Gewichtung?
Nee, das ist schon länger eigentlich klar, weil ich habe tatsächlich auch so überlegt, was sind so Rennen, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Und das waren für mich Südafrika und Hamburg. Und danach kam raus, es sind beides Pro-Series-Rennen. Und dann war das relativ cool. Schnell irgendwie klar, dass ich die zwei Rennen auf jeden Fall dieses Jahr mache. Und war nur die Frage eben, welche Mitteldistanzen passen da noch rein. Ich denke, Zell am See wird sehr gut reinpassen. Das plane ich momentan auch zu machen. Und dann war die zweite Mitteldistanz so ein bisschen, wo passt sie noch rein? Ich hätte auch mega gern St. George gemacht, aber dann nochmals in die USA zu fliegen, das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Aber ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal, aber ich glaube, es ist machbar und es ist für mich so ein bisschen die beste Lösung, auch wenn sie jetzt nicht perfekt ist.
Ja, klar. Aber Trainingslager, weißt du schon, wo es dann hingeht? Also fahrt ihr dann nochmal weg oder du bist in der Schweiz zu Hause?
Ja, genau. Ich bin in Winterthur, also bei Zürich. Und ich werde, ich habe noch nichts gebucht, aber das geht ja immer relativ kurzfristig noch. Mein Plan ist momentan ins Tessin zu gehen, nach Tenaro, also in der Schweiz zu bleiben, aber eher Richtung Italien, weil es da ein bisschen wärmer ist und ja, da vor allem versuchen, längere Anstiege auch zu fahren. Das ist halt momentan für die Power in den Beinen.
Niki, boah, du weißt, ich finde, es gibt wirklich nichts Härteres als 180 Kilometer ja, ja. Aero-Position, Kopf runter und drücken.
Ja, also den musste ich jetzt mitnehmen, der lag da rum.
Außerdem haben wir den Anstieg am Bismarck-Denkmal.
Da merkt die Schweizerin nicht mal, dass es da hochgeht.
So Hill-Raps könnt ihr eigentlich nicht machen, oder?
Machen wir tatsächlich da. Also das heißt, Raps, also jetzt okay. Beim Laufen läufst du da eine Minute 20 hoch. Wir haben dann einmal, ich glaube, da kommt ihr dann sogar runter im Rennen. Da kann man 3 Minuten berghoch laufen. Aber du hast ansonsten tatsächlich gar nichts. Also das ist, krass. Das ist auch wirklich so der ganz, ganz, ganz große Knackpunkt und Schwachpunkt an Hamburg. Dass du halt einfach, schon gesagt, irgendwie so ein Mont Ventoux in der Nähe, dass man so eine Stunde mit dem Rad fährt und dann kann man 500, 600 Meter, 700 Meter hochfahren. Aber das nächste ist tatsächlich der Harz und das sind dann doch auch schon 2,5 Autostunden. Also echt ein bisschen, bisschen frustrierend. Aber absolut schlau, was du sagst. Also ich finde auch dieses 180 Kilometer Kopf runter und das ist ja im Grunde wirklich wie Rolle fahren. Also die neue Radrunde jetzt seit letztem Jahr, die ist ein bisschen abwechslungsreicher auf dem Weg zurück. Also da hilft es auch tatsächlich. Ich glaube, du musst jetzt nicht hochkommen, um Streckencheck zu machen, aber ich würde nicht auch erst am Mittwoch anreisen, weil ich glaube, dass es schon hilft, die Kurven da so ein klein bisschen zu kennen, einfach auch für die Sicherheit, gerade in der zweiten Runde, wenn man dann die Amateurathleten überholt. Kann man da, glaube ich, dann doch auch schon ein bisschen was rausholen. Aber sie ist natürlich klar, du musst halt einfach wirklich 180 Kilometer drücken und da braucht man schon ordentlich Power auf dem Pedal. Das ist einfach so.
Ja, und wenn ich die Wahl habe zwischen Rolle und Berge, dann nehme ich doch immer die Berge.
Definitiv. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert bei dem, was du über die Offseason erzählt hast, dass du das genießt. Aber fahrt ihr dann noch in die Höhe? Also ist das schon, schon keine Relevanz?
Nee, das ist keine Höhe. Ich habe von Höhe bisher eigentlich immer die Finger gelassen. Ich hatte mir überlegt, ob wir das jetzt auch noch machen, aber ja, das wird irgendwie jetzt einfach alles zu stressig. Mal schauen. Im Sommer hat man ein bisschen Zeit. Vielleicht versuchen wir das dann mal da einzubauen. Aber irgendwie habe ich aus meinen Läuferjahren so viele Negativbeispiele im Kopf, wo das total schief gegangen ist, dass ich da riesengroßen Respekt vor habe, in der Höhe irgendwie was falsch zu machen und dann eigentlich so im richtigen Loch danach zu sein.
Also warst du als Läuferin schon häufiger in der Höhe und das ist nach hinten gegangen? Nee, oder nur
ich selber nicht, aber ich habe nur von anderen gehört, die in der Höhe waren und danach eigentlich sich mega schwer getan haben, irgendwie ihre normale Leistung irgendwie abzurufen. Aber ich meine, das ist auch 15 Jahre her oder was. Also es hat sich vielleicht auch ein bisschen was getan.
Ach, es ist ja auch nicht so verkehrt, noch was in der Hinterhand zu haben. Ich meine, bisher ist es ja bei dir wirklich eine relativ lineare Entwicklung nach oben. Also deswegen gibt es ja eigentlich noch gar keinen Grund. Und ich finde das eigentlich auch immer sehr, sehr gut, wenn man dann merkt, dass man irgendwie so ein Plateau erreicht hat und dann zu sagen, jetzt ziehe ich mal die Höhenkarte, das hilft ja auch. Also ich denke schon, dass mittlerweile einfach auch durch mehr Wissen, was in den letzten Jahren halt einfach erzielt wurde und auch einfach sehr, sehr viel dokumentiert wurde, glaube ich, die Fehler in der Höhe minimiert werden. Also ich glaube, also ich persönlich habe jetzt auch schon ein, zwei Athleten gehabt, die in der Höhe waren und habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Also jetzt wird es auch auf gar keinen Fall als heiligen Gral verkaufen. Also bei dem einen hat es gut funktioniert, bei dem einen anderen hat es nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, das, was du meinst, so diese Angst vor der Höhe, kann ich total verstehen. Aber ich glaube, man kann das Risiko, glaube ich, minimieren, dass man danach wirklich in so ein krasses Loch fällt. Und ich meine, wenn es funktioniert, ist es natürlich schon tatsächlich ein Tool, was halt einfach auch sehr gut ist, ne? Und ich meine auch einfach die Möglichkeit, dass man mittlerweile relativ einfach in die Höhe fahren kann. Also ich glaube, so März, April ist immer noch nicht ganz so einfach. Also gerade Sierra Nevada kommt man nicht ganz so einfach hin und ist, glaube ich, auch vom Kopf her echt hart. Also da muss man, glaube ich, schon auch Bock haben
auf
der
Rolle. Wollen. Da ist Rolle.
Ja. Das muss man wirklich fahren. Das ist also und Laufband. Also das ist ja schon, das ist wirklich, denke ich auch jedes Mal, das ist halt irgendwie so E-Games, also maximal spaßbefreit. Aber ich glaube dann nachher so irgendwie so Font Romeu oder sowas dann ab Mai, Juni, das ist dann halt auch schon richtig schön. Und St. Moritz und Livigno, da schwärmen ja alle von. Aber
es ist halt auch immer so voll. Also es sind so viele Leute immer und ich habe irgendwie auch oft gern einfach meine Ruhe, wenn ich ehrlich bin und brauche nicht so hunderte Profisportler um mich rum, die Leichtathletikbahn in St. Moritz, wenn man da Bilder sieht, da, also das sind ja von Inge Brixens über Profi-Triathleten bis hin zu irgendwelchen Nachwuchsverbänden von der Schweiz und touren da alle rum. Ich muss mich erst noch mit dem Gedanken, glaube ich, anfreunden und vielleicht auch einen Ort suchen, wo ich mich dann wohlfühle. Aber momentan habe ich das auch noch nicht so richtig.
Also bist du schon so, dass du sagst, okay, ich habe hier meinen Plan, ich habe hier meine Werte, ich fokussiere mich auf mich, ich ziehe das jetzt durch, hake ich ab, fertig ist und ich brauche jetzt nicht da die Gruppe, die mich motiviert oder sonst was, weil eben im Schwimmen hast du ja schon gesagt, ja, heute waren wir zu fünf, war cool, dann schwimmt man schon eine Sekunde schneller, aber beim Laufen und Radfahren sagst du, ich mache mein Ding und ich brauche da jetzt nicht irgendwie noch extern wen oder beziehungsweise die gefällt es mehr, wenn du noch deine Ruhe hast.
Aber den plante der Reto. Das hat Anne ja, ja eben gesagt. Sie, ja, weiß, sie, Reto, sie, genau. Sie weiß ja gar nicht, was los ist. Das hat Reto.
Darf ich Ostern nach Hause?
Oh, das klingt jetzt irgendwie ganz falsch. Aber
ja, aber so hast du es gesagt.
Ja, wir haben den Plan gemeinsam gestern Abend erarbeitet. also ich habe schon gern Gesellschaft irgendwie um mich rum, aber nicht irgendwie so ganz viele andere Profis, wo ich dann immer das Gefühl habe, oh, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe, dann muss ich mich hier brutal zusammenreißen, oder wenn ich hier was kürze, dann weiß es jeder irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe schon gern Leute um mich rum, aber mir reichen dann so eine Handvoll und brauche nicht irgendwie die ganze Welt vor Ort, die mein Training bezeugt sozusagen.
Aber es ist witzig, genauso wirkt es auch, ohne dich jetzt zu kennen, aber man sieht dich dann ja doch immer irgendwie beim Training so mit 2-3 Leuten, aber dann halt auch nicht mehr. Also du scheinst jetzt nicht so der Lonely Wolf zu sein, also wie du es eigentlich eben gesagt hast, so ein bisschen Gesellschaft ist dann ganz gut, aber wenn es zu viel ist, dann stresst es auch.
Ja, aber ich war schon komplett alleine im Trainingslager 2 Wochen und das funktioniert auch, also wenn man dann auch manchmal ist es besser mit 2-3 Leuten und manchmal ist es auch komplett okay alleine. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Gemütslage ich mich auch gerade befinde oder auf was ich Lust habe. Gerade wenn es jetzt irgendwie gegen Ende der Saison ist, dann ist es manchmal noch cool, ein bisschen Gesellschaft zu haben oder mehr Gesellschaft zu haben, weil es einfach irgendwann doch ermüdend ist. Und jetzt am Anfang, wenn ich jetzt vor Hamburg, werde ich auch nochmal nach Mallorca gehen. Da bin ich momentan noch allein und das ist auch irgendwie okay. Also dann kannst du einfach dein Ding machen von morgens bis abends und musst dich nach niemandem richten. Und ich bin jetzt nicht so ein egoistischer Mensch, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem muss man in unserem Sport manchmal ziemlich egoistisch sein. Und mir fällt es zum Beispiel ganz arg schwer, wenn irgendwie mein Mann Urlaub hat und mit ins Trainingslager kommt und der eigentlich Freizeit hat und was machen will. Und ich habe aber eigentlich mein Training und am besten abends dann noch eine halbe Stunde dehnen und früh ins Bett und so weiter. Da habe ich dann komme ich immer wieder in so eine Lage, wo ich dann einfach auch so ein schlechtes Gewissen bekomme. Und dann ist es manchmal besser, entweder er kommt mit und arbeitet selber oder ich gehe dann einfach mal für 10 Tage alleine irgendwo hin und arbeite da gut und komme heim und bin zufrieden und kann ein paar Tage Ruhe machen, wo ich dann auch kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich einfach nicht trainiere.
Aber alleine ist dann auch wirklich alleine. Also dann ist auch kein Coach dabei und dein Mann auch nicht dabei.
Nee, dann ist es allein.
Okay. Krass.
Ich kann ja anrufen.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Also so diese, gerade dieses, also jetzt eben andere Ebene halt, ne? Aber das ist genauso jetzt mit der veränderten Lebenssituation bei uns, ist es genauso. Gehst du jetzt irgendwie Radfahren oder verbringst du da noch Zeit? Und wenn du dann Radfahren gehst, hast du selbst beim Radfahren dann nochmal ein schlechtes Gewissen währenddessen, weil du denkst, eigentlich will ich doch lieber. Und ich kann das schon echt nachvollziehen. Und weil es so gut passt, wir haben letzte Woche noch eine Umfrage gestartet fürs Radfahren. Was ist die perfekte Gruppengröße, Anne? 1, 2, 4, 8 oder 30?
30? 2.
Ja, siehst du jetzt? 2 oder 4?
Wenn du jetzt so eine gute Gruppe hast, mit der du, wo es so richtig rollt, nicht auf dem TT, auf dem Rennrad. Rennrad, aber irgendwie so eine schöne.
Die hinten fahren, die treten ja dann gar nichts und die vorne fahren, müssen dann irgendwie viel treten. Ja, das ist dann nicht so gleichmäßig.
Ja, das ist absolut so.
Ja, aber ich glaube, in der Umfrage ist momentan 6 und 8 liegen, glaube ich, gleich auf. Okay. Oder sind es 4 und 6?
Oh, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Das mache ich jetzt, für dich live.
Ist aber auch nicht schlimm. Gut, das war mir aber auch klar, dass du, die Triathleten darfst du das aber auch nicht fragen. Die sind immer so Kopf runter, alleine aufs TT und dann geht's los.
Ja, ich sage immer schon, gerade so Johanna Ahrens oder auch Laura Zimmermann, wenn wir mal alle fertig sind mit dem Triathlon, dann gehen wir mal so 3-4 Tage nach Mallorca und gehen Radfahren und halten an jedem Kaffee und essen jeden Kuchen. Und
genau diese Rides meine ich. Und da willst du doch nicht nur zu zweit durch die Gegend fahren.
Nee, da willst du, aber so Rides mache ich sehr selten, wenn ich
Ja, aber die macht man dann zu viert. Die macht man dann zu viert, Nils. Also 4 ist ganz weit vorne, dann 6, dann 2. Aber deine 8, Nils, die sind ganz weit abgeschlagen.
Ja, ich bin halt Social Athlete. Aber du hast es, das war gerade ein passendes Beispiel. Du hast die ganzen deutschen oder einige der deutschen Athleten angesprochen. Es gibt ja jetzt die beiden Superstars, muss man sagen, ganz klar, Anna Haug und Laura Philipp, die wahrscheinlich über allem stehen. Und dann gibt's halt, finde ich, noch so zwei, drei andere, die dann so dahinter sind, und dann die ganz große Masse. Wo siehst du dich da in dem Ranking? Also hast du das Gefühl, dass du an die zwei noch rankommen kannst? Also du sagst, du wirst nicht ganz vorne aus dem Wasser rauskommen. Man sollte sich ja nie selber beschränken. Also niemals nie sagen. Vielleicht schaffst du es ja doch noch irgendwie in ein, zwei Jahren, den Kontakt zur großen Gruppe zu haben. Und dann sieht es natürlich wirklich anders aus, weil dann hast du wahrscheinlich erstmalig das, worauf du auch spekulierst, Mädels um dich herum, die eine ähnliche Bike-Power haben wie du, und wo du dann auf einmal hinterherfährst und merkst, boah, ich habe ja hier 15 bis 20 Watt weniger auf der Uhr und fahre aber genau die gleiche Zeit, die ich mir eigentlich alleine vorgenommen habe, weil das natürlich auch eine Riesenrolle fürs Laufen nachher spielt. Das ist ja eigentlich so dann das Hauptargument, vorne mit aus dem Wasser rauszukommen. Oder sind das so zwei, wo du sagst, das ist out of reach?
Gut, die zwei sind schon, sind einfach ganz, ganz oben. Und ich finde auch, gerade bei, also Lauras Weg verfolge ich, seitdem ich angefangen habe, mich für Triathlon zu interessieren. Also es war so die erste Profiathletin, die mir irgendwie aufgefallen ist. Und auch, ich finde es schon sehr beeindruckend, wie die hört nie auf, sich zu entwickeln oder auch ihr Material weiterzuentwickeln oder sich nochmal anders zu oder besser zu vermarkten und hier noch ein Projekt zu machen. Die arbeitet immer weiter und ist deshalb immer auch gefühlt noch 10 Schritte voraus, weil sie eben sich nie irgendwie ausruht. Also das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Aber ich glaube schon, dass, und die zwei sind auch sehr konstant, aber ich glaube schon auch, dass sie beide schlagbar sind, wenn sie auch keinen guten Tag haben. Also ob das jetzt schlagbar sind durch mich oder durch eine Chelsea, eine Cat, eine Lucy und so weiter. Ich glaube, das wird vorne immer enger und man darf sich da gar keine Schwäche mehr erlauben oder irgendwie eine Schwachstelle in einem Rennen. Und ich hoffe schon, dass ich mich da immer näher auch ranpirsch und irgendwann dann auch in Reichweite bin, da konkurrenzfähig zu sein. Aber momentan ist es nicht so. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist für mich so das Ziel und versuche mich da einfach nach und nach irgendwie ranzutasten. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Riesensprünge gemacht. Ich bin immer jemand, der sich Jahr für Jahr irgendwie weiterentwickelt hat und nie jetzt auf einmal große Leistungssprünge irgendwie gemacht hat.
Ja, wobei ich finde, das ist ganz interessant. Das ist ja immer so dieses Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also für mich warst du jetzt schon tatsächlich in Südafrika eigentlich die Top-Favoritin. Also das schon, ja. Wenn das, hätte ich schon gedacht. Also klar hat man irgendwie Martha noch gesehen, aber jetzt auch
oder
die anderen
Elf.
Namen. Boah, nee, dafür ist sie zu, also du hast gerade dieses Wort Konstanz angesprochen und ich meine, das ist ja bei dir eigentlich schon auch gegeben. Also klar, du bist jetzt in Nizza gestürzt, das war halt einfach wahnsinnig viel Pech, das gehört dazu. Und auch damit umzugehen, hast du gezeigt, dass es halt funktioniert, hast dann halt einfach gesagt, gut, dann gewinne ich jetzt Cozumel, also eigentlich das Beste aus dem Stoß gemacht, was man machen kann. Ich war eigentlich, es war eigentlich schon für mich relativ klar, dass wenn das alles so läuft, wie es läuft, dann würde das Rennen eigentlich so ablaufen, wie es jetzt gelaufen ist, weil auch klar, auch Frauen wie Maya, die halt auch schon Wahnsinnsrennen gezeigt hat, also gerade auch letztes Jahr Hamburg war halt ein herausragendes Rennen, aber die haben halt auch diese, wie du es gesagt hast, also ich sehe ja eigentlich bei dir eine ähnliche Konstanz, jetzt natürlich noch nicht auf dem Niveau, die eine Anne und eine Laura haben, aber wo hast du jetzt mal nicht so performt, weißt du? Also das ist ja, du bist ja eigentlich auch dann immer da, wo man sein kann, und mittlerweile, finde ich, bist du halt tatsächlich auch in einem Bereich, wenn halt eben diese Top-Namen, Cat, Laura, Anne, nicht am Start sind, würde ich sagen, bist du bei den Top-Favoriten mit dabei. So. Und das finde ich eigentlich schon auch eine relativ konstante Entwicklung. Das finde ich schon auch ganz bewusst bewundernswert und finde es spannend, dass du das selber nicht so siehst, denn von außen betrachtet, finde ich, ist es schon so. Was ich dann aber halt auch ganz spannend finde, weil gerade bei Laura ist es natürlich wirklich, ich meine, das ist ja irgendwie so eine Bilderbuchgeschichte von der Erdinger Nachwuchsathletin jetzt zum World Champ und absoluten Topfrau, auch was vermarktungstechnisch anbelangt. Da muss man aber natürlich auch sagen, hat sie ein Riesenglück mit Philipp halt auch ein Team zu haben oder ein Gespann zu sein, die dann natürlich auch immer eine Expertise von außen noch reinholen, aber das hängt ja auch ganz, ganz viel einfach an den beiden. Ich glaube, das würden beide auch so unterschreiben. Das Team, bekommt ja im Profisport im absoluten High-Performance-Bereich immer mehr Charakter. Du hast es jetzt auch schon gesagt, Reto, dein Trainer, Joll, dein Mann. Versuchst du da jetzt auch so ein Nico-Schwimmtrainer, ich weiß nicht, wie es athletikmäßig bei dir aussieht, aber siehst du das auch so, dass man dieses Team um einen herum haben muss, weil es sonst einfach gar nicht mehr funktioniert, weil die Spitze halt einfach dermaßen spitz geworden ist und halt auch einfach so viele da sind, dass es halt wirklich anders nicht mehr geht?
Ja, also klar, am Triathlon ist per Definition zwar ein Einzelsport, aber um an die Startlinie zu kommen, brauchst du ein Team. Und ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren ohne gegangen wäre, aber jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr ohne ein starkes Team. Und ich weiß nicht, du hast gesagt, es ist irgendwie Glück, aber dass Laura und Philipp sich da gefunden haben. Aber ich weiß manchmal nicht, ich meine, ich könnte jetzt auch mit Joel entscheiden, er kündigt seinen Job und er ist mein Vollzeitsupporter. Aber damit einhergeht natürlich auch immer ein gewisses Risiko, weil man hat dann nur noch mein Einkommen. Wenn ich halt stürze, dann ist halt wenig. Und das ist auch ein Druck, mit dem man irgendwie leben muss und umgehen muss. Und auch bei einer Cat, die haben sich ja vor 2 Jahren, glaube ich, entschieden, dass Marc nur noch für sie eigentlich da ist und sie unterstützt. Und das funktioniert sehr gut, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das für mich zum Beispiel das Richtige wäre, da so viel Druck auch zu haben und zu wissen, okay, ich muss, wenn ich heute nicht performe, dann ja, dann wird es irgendwie schwierig, das nächste Jahr zu finanzieren oder irgendwas, gell? Also was eigentlich so mein Punkt war, ist, dass es eigentlich die eigene Entscheidung ist und nicht unbedingt Glück, sage ich mal. Jeder kann für sich überlegen, mache ich das Ganze Vollzeit, habe ich lauter Leute in meinem Team, die nur für mich arbeiten oder die das vielleicht nebenher machen und dann muss ich ein bisschen Abstriche machen, dass ich vielleicht einen Tag mal warten muss oder irgendwie. Das ist irgendwie eine Entscheidung oder ein Risiko, die man trifft und mit dem man dann schlussendlich auch leben muss. Aber
ich meinte das auch nicht, also das ist mir ganz wichtig, ich meinte jetzt auch nicht, dass Laura und Philipp da Glück gehabt haben. Also das ist okay. Natürlich, ist das all in und nee, das meinte ich so nicht. Ich meinte, dass sie beide quasi das Glück haben, dass sie einen Partner haben, weil ja auch Philipp ja auch seine Passion lebt. Der ist ja nicht, der ist ja nicht in diese Rolle reingerutscht worden und hat irgendwann gesagt, ich arbeite jetzt nicht mehr als Lehrer, sondern gehe fulltime all in. Aber das ist ja auch als Trainer an sich gegangen und nicht nur als Trainer von Laura. Also er hat ja auch da schon viele andere Top-Athleten betreut. Da hast du natürlich recht, aber er war ja vorher auch schon der Trainer. Weißt du, was ich meine? Also die haben beide das Risiko in die Hand genommen, also definitiv, und haben beide gesagt, ich gehe jetzt all in, entweder Richtung Profisport oder Richtung Profi-Coach. Aber sie haben halt das Glück, dass diese Kombination dann halt auch einfach so gut funktioniert, dass er ihr entsprechend gut tut und sie ihm. Das meinte ich mit dem Glück, okay, dass diese Rolle.
Ja, da habe ich dich falsch verstanden.
Nein, das ist auf gar keinen. Ich glaube, in diese Position, in der die beiden jetzt da sind, da reicht Glück nicht. Also, dass da all in gegangen sind. Nein, das war auf gar keinen Fall. So meinte ich das nicht. Ja, ich meinte eher, dass sie Glück hatten, diese Person zu finden. Das war eher gemeint.
Ja, aber eben nochmal zurückzukommen, also ohne Team. Es ist schwierig und ich bin froh und dankbar, dass ich da einige Leute hier in meiner Nähe habe, die mich wirklich super unterstützen und auf die ich mich verlassen kann. Das auch, also Athletik und Physio, es macht bei mir eine und da haben wir auch echt nochmal viel verändert für dieses Jahr und da bin ich auch super zufrieden, wie sich das entwickelt hat und die ist auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich mit dem Grund, warum ich bislang oder die letzten Jahre keine größeren Verletzungen hatte, mit Ausnahme von meinen Stürzen. Das ist auch nicht zu unterschätzen, dass man halt durch das ganze Training ja doch immer wieder auch verletzungsanfällig ist, wenn man da nicht aufpasst und Reha-Maßnahmen irgendwie rechtzeitig ergreift. Von dem her ist es schon, ja, super entscheidend, da ein Team um sich rum aufzubauen.
Ja, also das glaube ich, wenn man sich den Profisport anschaut, bei allen ja mittlerweile, ne, die irgendwie ganz, ganz, ganz oben stehen, dass wie professionell dieser Sport einfach ist, geht's halt da komplett ohne dieses Team nicht. Und der Erfolg gibt dir ja recht, ne? Also genau das, diese Schritte in allen Bereichen zu machen. Und ich finde halt diese, was du eben gesagt hast, ganz einfach, ich mache keine großen Sprünge, sondern ich entwickle mich stetig Jahr für Jahr mit kleinen Schritten immer weiter. Das finde ich halt so dieses, ja, super, super gute, nachvollziehbare, super sympathische, hart arbeiten, dranbleiben und einfach einen Traum verfolgen und dran zu bleiben und dem hinterher zu jagen und irgendwie dann alles da, ja, oder halt sehr, sehr vieles irgendwie unterzuordnen und dann zu sehen, dass es funktioniert und aber auch nur schrittweise, finde ich viel, viel, viel inspirierender und cooler zu sehen, als jemand, der irgendwie aus dem Nichts kommt und dann jetzt irgendwie alles gewinnt, warum auch immer. Also ich finde das super, super spannend, so deine Karriere, die ja jetzt wirklich lange, ich weiß gar nicht, ich habe überlegt, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob das, wie viel Triathlons du vorher gemacht hast, war bei dieser Challenge Davos damals, die abgesagt wurde, weil dieser Kälteblitz und sonst was war. Und da kannte ich dich auch noch gar nicht, sondern dann haben wir dieses Race-Movie gemacht und dann hast du mir irgendwann geschrieben, ey, hier übrigens die beim Schwimmeinstieg da ausgerutscht ist und auf dem Hintern gefallen ist, das war ich. Das war das erste Mal, dass ich den Namen Anne Reischmann wirklich sehr, sehr bewusst wahrgenommen habe. Und fand es halt super cool, dass du geschrieben hast, so, ey, da hier, guck mal, mir ist lustigerweise das im Schnitt nicht mal aufgefallen, dass da irgendwer ausgerutscht ist auf der Rampe.
Da habe ich aber noch die Person vor mir so richtig mitgenommen.
Ja, und seitdem bist du halt wirklich so bei mir im Kopf drin. Also es war natürlich ein sehr, sehr guter Start, das vergisst man nicht. Und das halt eben so nachzuverfolgen, das war ja wirklich so mit die ersten Schritte, die du da gemacht hast im Triathlon, glaube ich, ne? Oder wie lange warst du da schon da? Also ich
habe 2019 Lizenz gelöst als Profi.
Das war
2020 war Davos.
Ja, also ein Jahr vorher, genau. Also war es dann das erste wirkliche Profi-Jahr dann sozusagen?
Nee, das war 2019, war das erste Profi-Jahr und 2020, war ja dann, nachdem Davos auch abgesagt wurde, gab es nur Ratingen. Eigentlich, das war so das einzige Triathlon-Rennen. Und angefangen habe ich eigentlich so 2017 als Triathletin. Ich habe 2016 schon ein paar Rennen gemacht, weil ich ja verletzt war und nicht so laufen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann am Ende noch ein paar Triathlon-Wettkämpfe gemacht, aber dann so richtig mit Trainer und so weiter habe ich dann 2017 angefangen.
Aber kommst vom Background laufen. Du warst 2013 deutsche Vizemeisterin über 5000 Meter. In der U23 war das, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Und dann ging es los mit Verletzungen quasi. War das einfach, weil du dann zu viel oder zu hart oder einfach Pech gehabt? Oder kannst du das im Nachgang sagen, was das war?
Wir haben schon ziemlich hohe Umfänge trainiert und das war wahrscheinlich einfach nicht gut für mich. Und dann auch von der Ernährung habe ich auch echt viele Fehler gemacht, hatte auch immer wieder Ermüdungsbrüche. Also ich bin da auch so ein bisschen ein gebrandmarktes Kind, was das angeht. Und schlussendlich hat mir echt irgendwann, da ist mir die Freude dran verloren gegangen. Also ich habe Rennen irgendwie noch gemacht, weil es gehört irgendwie ja dazu, aber ich fand es eigentlich immer furchtbar währenddessen. Und ich bin dann in München-Gladbach bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften 2016 gestartet. Relativ spontan, im geliehenen Einteiler auch. Und während dem Rennen dachte ich, das macht ja richtig Spaß, das ist so ganz komisch, weil normalerweise Wettkampf bei mir verknüpft nicht unbedingt mit Spaß, sondern mehr mit, man muss da halt durch und wenn es gut war, dann freut man sich danach. Aber nicht so diese Freude währenddessen, die hatte ich beim Laufen leider nie in der Leichtathletik. Und das ist mir erst irgendwie beim ersten Triathlon aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so sein muss. Und mich zieht's auch nicht arg zurück auf die Bahn. Also ich verfolge die Szene schon noch, aber ich war seitdem keinen Bahnwettkampf mehr gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal einen machen werde.
Absolut nachvollziehbar mit den Folgen, die du jetzt hast. Also, guck mal, das sind ja nicht mal 10 Jahre, also 9 Jahre oder dann 8 Jahre und Ironman-Siegerin und natürlich vorher schon mehrere 70-3s. Aber das ist natürlich logisch, dass du da nicht wieder zum Laufen willst, wenn du da nicht mal Spaß dran hattest und den Spaß das erste Mal im Triathlon gefunden hast. Noch umso cooler. Ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht. Nils hat es schon gesagt, Hamburg, Hawaii dieses Jahr noch irgendwie auf der Agenda. Was ist denn so, wenn du das jetzt siehst, deine Triathlon-Karriere in Anführungsstrichen ist ja noch dann relativ jung. So ist dann jetzt so, dass du schon sagst, so Hawaii irgendwie Podium oder das irgendwie vielleicht an einem Tag, wenn alles zu 100% passt, mal zu gewinnen, das ist so der große Traum oder was ist so dein ultimativer heiliger Gral im Triathlon? Oder ist es wirklich dieses, ach, das macht ja Spaß, das mache ich einfach mal, was du jetzt gerade eben so cool beschrieben hast?
Da, also der Spaß, der muss schon da sein. Sonst, glaube ich, gewinnt man auch kein Hawaii. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so durch viele Jahre irgendwie der Vorbereitung quält, wenn man eigentlich nicht Freude an dem Rennen irgendwie an sich hat. Aber natürlich macht nicht jede Trainingseinheit Spaß, das ist auch, wäre auch gelogen. Aber so vom Prinzip sollte das Ganze schon irgendwie mir Freude machen und das sein, warum ich morgens irgendwie aufstehen will. Und also Träume habe ich große. Ich habe schon mehrfach davon geträumt, Hawaii zu gewinnen. Das ist, ich finde, dass man darf auch alles träumen. Also ich finde, da braucht man sich gar keine Grenzen irgendwie setzen. Ist es ein realistisches Ziel? Im Moment, glaube ich, ist der Sieg sehr weit weg. Aber mein Ziel ist es, auf jeden Fall konkurrenzfähig fürs Podium zu sein. Ob das jetzt dieses Jahr ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe dann spätestens nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und das ist auch das, was mich irgendwie antreibt. Und an dem Tag kann ja selber auch so viel passieren. Aber wenn du in der Position bist, wo du das Training gemacht hast, wo du so auch in allen anderen Bereichen aufgestellt bist, dass du irgendwie konkurrenzfähig bist und mithalten kannst, dann ist einfach auch alles möglich an dem Tag.
An wem bist du im Traum vorbeigelaufen? Was Anne oder was
Laura? Also, oder das sage ich als Erste vom Rad und dann.
Ich wollte gerade sagen. Oder wer kommt von hinten von den beiden?
Am besten mit großem Vorsprung, damit man nicht mehr zittern muss hinten raus.
Ah, ich glaube, dass man es genießen kann. Das wäre den Kona, glaube ich, schwierig. Spätestens wenn es die Palani rot runtergeht und die Oberschenkel krampfen und es immer noch 2 Kilometer sind, dann wird der Blick zurückgerichtet. Nee, aber finde ich mega cool. Ist es für dich ein Unterschied, weil du hast gesagt, nächstes Jahr oder dann oder dieses Jahr oder übernächstes Jahr, ist ein Unterschied zwischen Hawaii und Nizza in deinem Denken jetzt?
Oh je. Also eigentlich nicht. Also ich war aber auch noch nie auf Hawaii. Also ich bin da echt die falsche Person zu fragen, gehört die Weltmeisterschaft nach Hawaii oder nicht, wenn ich so nie erlebt habe. Aber für mich ist eine Weltmeisterschaft auch da, wo alle Leute irgendwie am Start sind und sich alle Leute drauf vorbereiten. Und das geht in Nizza genauso gut. So ganz mit Nizza angefreundet habe ich mich gerade noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin schon echt oft in Nizza gestartet und glaube ich 4-mal und ich habe 3-mal nicht gefinisht.
Echt?
Ich mag Nizza, aber Nizza mag, glaube ich, mich nicht so.
Ach krass, also, das wusste ich nicht.
Immer durch Sturz oder?
Nee, ich habe da meinen einzigen 70-3 als Age-Grouperin gemacht. Da hatte ich so Bauchkrämpfe, dass ich am Col de Vos in den Krankenwagen eingestiegen bin. Auch halt, weil es auch links war und man nicht wusste, ob es vielleicht Blinddarm ist, okay. War es aber zum Glück nicht. Und dann hatte ich einmal eine schleifende Bremse, das war bei der Challenge Cannes-sur-Mer, da ist man auch einen Col de Vos hochgefahren. Und inzwischen, glaube ich, bin ich gar nicht so schlecht, was so Radmechanikzeug angeht, aber ich habe da auf jeden Fall meine Bremse abgebaut und ja, dann war ich im Col de Vos und ohne Bremse, dann musste ich auch anrufen und dass mich jemand abholt.
Wie, also nicht mehr vorne und nicht mehr hinten?
Nee, also hinten hatte ich keine mehr, also hinten habe ich sie abgebaut.
Das hatte ich auch schon mal, mit so einer Felgenbremse.
Ja, genau.
Ja, also beim Rad aushängen und dann nicht wieder eingehängt, wenn die Scheibe hinten oder das Hinterrad, ja, das ist mir auch schon mal passiert, genau exakt dasselbe, nur mir ist es blöderweise nicht hinten passiert, sondern vorne. Ich konnte nur hinten bremsen und dann habe ich gedacht, das geht schon. Und irgendwann, du merkst ja dann nicht, wenn du Vollbremsung machst, irgendwie bergrunter, und dann hat es so geknallt, ich einfach den Reifen durchgebremst. Also, ja, aber das war auch nicht Col de Vos, wo es noch ein bisschen mehr runter geht, sondern das war ein kleiner Wettkampf hoch und runter. Aber ja, okay, dann hoffen wir, dass Hawaii, dass die Inselgötter dir wohlgesonnen sind und nicht der Nizza. Ich will ihn nicht Fluch nennen, aber nicht das Nizza mag dich nicht, das hast du
ja,
gerade schon so gesagt.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe da ja auch echt viele Trainingslager schon verbracht und finde die Gegend auch so schön an sich und bin da auch gern, aber immer wenn es an ein Rennen geht, dann passiert irgendwie was, also ja. Immerhin bei der 70-3 WM zu 19, da ist alles gut gegangen.
Kona wird dann dein Pflaster sein, aber ist es jetzt irgendwie nochmal so was Besonderes, also dass du... Also ist es auch nochmal anders, als jetzt letztes Jahr nach Nizza zu fahren, dass du weißt, jetzt geht's endlich auf die sagenumwobene Insel, wo irgendwie alle von reden und jetzt kann ich dann auch sagen, ist es cooler oder ist es nicht cooler?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon mega gespannt, ob sich so die ganzen Erzählungen und auch die Bilder, die man so kennt, ob das alles genauso ist oder ob man es doch anders wahrnimmt und wenn man es anders wahrnimmt, wie man es wahrnimmt. Und ich habe auch schon alles gebucht und bin schon, ja, freue mich einfach mega auf die ganze Reise dorthin.
Ja, zu Recht ja auch. Es ist ja auch wirklich ein super, super spannender Trip jedes Mal wieder. Und gerade wenn man jetzt halt das erste Mal hinfährt und dann ja auch in der Position, in der du hinfährst. Also ich meine, ich sag jetzt mal alles irgendwie, du wirst jetzt auch nicht dahin fahren und sagen, ich komme auf jeden Fall in die Top 5. Also auf die Top 10 wirst du schielen und wenn es halt perfekt läuft, dann ist es vielleicht irgendwie ein Platz unter den Top 5. Aber du fliegst ja mit einer guten Form hin, wenn die Saison jetzt so weitergeht, ohne Druck. Und das ist ja eigentlich so die beste Kombi, die man haben kann. Also im Grunde jetzt ja ein bisschen, was du in Südafrika beschrieben hast. Also du bist mit einer guten Form hingefahren, weißt, du hast schon Ironman gewonnen, aber wenn es jetzt dann doch nur Platz 2 oder 3 wird, ist es auch nicht schlimm. Also das ist, ja. Wie wird das in Hamburg sein? Ist jetzt Hamburg, weil ich meine, deutsche Profiathletin, ich meine, wir wissen noch nicht, wer startet, ob Anne jetzt vielleicht startet. Laura wird mit Sicherheit nicht starten, denke ich mal. Die wird in Rot starten. Aber Dani wird definitiv nicht starten. Das wissen wir jetzt auch, was ich sehr schade finde. Also jetzt nicht, ich finde es nicht sehr schade, es ist sehr schön, aber als Trainer finde ich sehr, sehr schade. Aber du bist dann ja schon auch eine der Deutschen, wo die Leute hingucken werden. Also das ist ja definitiv klar.
Ja, ich bin mega gespannt, wer da auf der Startliste steht. Und da wird danach wird man dann auch so ein bisschen ein Gefühl haben, was ist auch so was ist möglich, wie könnte das Rennen vielleicht auch ablaufen, aber die Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich schon bedeutend höher als durch das Rennen in Südafrika jetzt. Und das ist auf der einen Seite total schön und ich genieße es irgendwie auch. Auf der anderen Seite bedeutet es aber schon auch irgendwie Verpflichtungen mehr in der Rennwoche, die man irgendwie einplanen muss. Aber ja, bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit und ich nehme mir deinen Tipp zu Herzen, nicht ganz allzu knapp nach Hamburg zu kommen, sondern vielleicht ein paar Tage eher. Nein, das ist schon, also ich hätte die Strecke vielleicht tatsächlich auch unterschätzt, weil ich war noch nie da. Auf dem Papier sieht sie vielleicht nicht so schwierig aus, aber wenn man Dinge anfängt zu unterschätzen, das geht meistens nach hinten los und dann kann man auch solche Sachen natürlich gut einplanen irgendwie, dass es dann nicht mega stressig wird wieder.
Ist auch eine Stadt, in der man es aushalten kann. Also es geht schlechter als ein paar Tage hier zu verbringen. Aber nee, ist es was dich stresst? Also ist es so oder ist es etwas, was dich motiviert? Also dass jetzt halt so die Aufmerksamkeit dann eher auf dich gerichtet ist. Ich meine, es ist hoffentlich auch, ich weiß nicht, kannst du gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, ob sich vielleicht auch positiv sponsorentechnisch was verändert hat seit Cozumel oder spätestens seit Südafrika jetzt, auch wenn das natürlich noch ganz frisch ist, aber dass du halt merkst, oh, da sind doch Sponsoren, die irgendwie ein anderes Interesse an mir haben, weil ich jetzt schon 2 Ironman gewonnen habe. Oder ist es etwas, was dich eher stresst?
Nee, ich genieße das schon. Also das finde ich schon auch irgendwie eine Anerkennung und die tut natürlich gut. Und ja, also ich finde das eigentlich als was Positives. Ich war total überwältigt von der Resonanz, wenn ich ehrlich bin. Und ich mache mir dann selber manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Stress, weil ich dann mit Antworten nicht hinterherkomme oder ja, also, aber das ist auch was, wo man, glaube ich, lernen muss, mit umzugehen und wo man auch nur lernt, indem man es einfach auch mal erlebt und mitmacht. Und ja, deshalb finde ich es eigentlich als was Schönes und freue mich irgendwie drüber, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und man muss schon auch sagen, gell, irgendwie alle Profis trainieren hart und arbeiten vielleicht auch noch nebenher im Job und haben die Doppelbelastung und schlussendlich muss man sich schon jedes Mal einfach richtig freuen, wenn das alles aufgeht und mal auch richtig belohnt wird, weil das ist einfach nicht selbstverständlich und das tut mir dann auch mal total leid, wenn ich jetzt so eine Ruth Estle sehe, die super vorbereitet eigentlich kam und aus welchen Gründen auch immer nicht das zeigen konnte. Das ist, ich meine, ich kenne das Gefühl genauso und das ist echt, das tut einfach richtig weh und stellt einfach alles erstmal kurz in Frage, ob sich so die ganze Zeit und der ganze Aufwand überhaupt gelohnt hat. Und wenn es dann mal aufgeht, dann finde ich, dann kann man es auch in vollen Zügen irgendwie genießen und das auch richtig ausleben.
Ja, sollte man auf jeden Fall. Also ja, das ist ja auch das Krasse am Triathlon eigentlich. Ich meine, welcher Sportart, gerade wenn es dann Richtung Langdistanz geht, ist es so, dass du maximal 3 Shots im Jahr hast, irgendwie zu zeigen, was du kannst. Und wenn du dann Ich meine, wie schnell hast du in Südafrika eine Lebensmittelvergiftung oder sonst irgendwas? Einmal das Falsche gegessen und diese ganzen Monate harte Arbeit sind irgendwie zunichte gemacht. Und das ist natürlich als Profi einfach absolut, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann natürlich jetzt von der Welle zu kommen, du gewinnst, wir malen mir den Teufel nicht an die Wand, zwei Rennen, dann kann natürlich auch sein, dass die nächsten zwei blöd sein werden. Aber wir hoffen natürlich, dass es dass der Streak weiterläuft, Anne, dass wir in Hamburg dich wieder sehr weit, ganz, ganz weit vorne, am liebsten ganz oben auf dem Podium sehen. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Nils ist auf jeden Fall vor Ort, würde ich schätzen.
Ich bin sehr, ja, ich wohne einen Kilometer von der Laufstrecke entfernt. Also das ist.
Da kannst du auch drauf hören, wenn der dir Zeiten durchgibt, die stimmen.
Die stimmen.
Ja, das hatten wir schon in Rot. Das hat schon da schon gut funktioniert.
Genau, ja. Ich glaube, das weiß ich auch, dass es wirklich nichts Schlimmeres gibt, als wenn man irgendwie falsche Zeiten gibt. Und da bin ich auch immer überrascht, wenn irgendwie Leute sich dann bedanken, dass ich irgendwie Splits durchgebe, weil ich finde, das ist wirklich, also ich würde irgendwie nie auf die Idee kommen, meinen Athleten einen Split durchzugeben und dann bei den anderen Athleten den Mund zu halten, weil das so, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also machen wahrscheinlich viele, aber ich finde das irgendwie ganz, ganz komisch, weil das ist doch.
Nee, die halten nicht den Mund, die sagen dann 5 Minuten, ja, kein Problem, lass dir Zeit.
Aber auch das wird ja nicht klappen. Also Zeit lassen wird sich ja keiner. Nee, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube, dass auch tatsächlich Hamburg auch aus Sicht von Athleten echt auch ein tolles Rennen ist. Also Radfahren weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, Schwimmen ist auch echt anspruchsvoll, weil du ja dann die lange Runde quasi in der Außenalster schwimmst, was halt auch orientierungsmäßig dann teilweise relativ schwierig sein kann, weil man auch gegen die Sonne, wenn sie dann rauskommt, zurückschwimmt. Also das ist dann in der Außenalster wirklich nicht ganz so einfach. Wenn man dann wieder in der Binnenalster ist, ist es kein Problem. Und Radfahren, wie gesagt, diese 180 Kilometer wirklich die ganze Zeit Aeroposition drücken, das ist schon auch relativ hart, aber wird dir mit Sicherheit auch in die Karten spielen. Und dann Laufen ist, glaube ich, schon richtig, richtig cool, diese 4 Runden, wo halt wirklich die ganze Zeit Stimmung ist. Ich glaube auch nochmal anders als in Rot, weil in Rot hast du ja doch auch ein paar einsame Kilometer am Kanal. Das hast du halt in Hamburg gar nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich vergleichbar mit Frankfurt. Also Frankfurt und Hamburg sind, glaube ich, was Laufrunden technisch anbelangt, stimmungsmäßig genau das Gleiche. Und okay, das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Und gerade auch, wenn man da dann irgendwie mitfightet um den Sieg vorne oder um die Top-Platzierung, das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Also das muss schon cool sein, da als deutsche Athletin dann auch vorne mitzuspielen. Also ich glaube, das ist schon genial.
Ja, es klingt sehr gut. Das muss man aber erstmal wieder ein bisschen trainieren, dass man dann auch in der Position ist, hoffentlich. Gell?
Ja, aber du hast dich ja wahrscheinlich gut ausgeruht. Also so wie das, du hast jetzt mit Sicherheit auch.
Ich habe mich jetzt sehr gut ausgeruht.
Ja, siehst du? Das ist doch schon mal, eine gute Voraussetzung, dass die Form dann auch wieder kommt.
Ja, jetzt muss man nur wieder in den Tritt kommen und das Training wieder nach und nach aufnehmen. Aber ja, Pause ist schon wichtig.
Absolut, absolut.
Sehr cool. Ich würde sagen, ist jetzt schon spät. Wir machen mit dir, ziehen dich nicht in die tiefe Nachtschicht rein, damit du auch fängst du jetzt direkt schon wieder an? Ist noch Fit for Fun Training oder hast du schon wieder Plan und es geht weiter?
Nee, ich habe schon wieder einen Plan. Also der war jetzt bisher nicht arg voll, aber der wird jetzt immer jeden Tag ein bisschen voller und morgen ist dann um 8 schwimmen.
Oh, ja gut, dann müssen wir.
Ja, siehst du, dann musst du jetzt gleich.
Aber 8 ist, finde ich, noch. Also manche gehen ja da um 6 oder was auch immer, oder um 7.
8 ist voll okay.
Das stimmt. 8 ist perfekt.
Aber wartet jetzt morgen eine Gruppe auf dich? Oder?
Nee, morgen bin ich allein. Freitag bin ich dann wieder mit Leuten unterwegs.
Okay. Oh, ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen, Nils. Wie viel Stunden machst du denn eigentlich so in der Woche? Also was trainierst du, wenn du jetzt sagst, es steht wenig drauf oder es steht viel drauf? Das habe ich ganz vergessen.
Also ich habe so zwischen vielleicht, also kommt ein bisschen drauf an, ob Winter oder ob ich mehr Indoor trainieren muss oder einfach ganz normal draußen trainieren kann, aber so vielleicht zwischen 23 und 28. Mhm. 28, wenn ich mehr, also wenn ich einfach normal auch draußen 4 Stunden Rad fahren kann und 23 vielleicht, wenn ich mehr Indoor mache, wobei, ja, wenn die Intensitäten hoch sind, dann reicht mir auch manchmal eine 20-Stunden-Woche, die macht einen dann auch schon gut müde. Aber ja, es sind schon so 2 oder 3 Einheiten eigentlich jeden Tag.
Also dosiert. Jetzt nicht keine Athletin, die 30 bis 35 Stunden pro Woche trainiert.
Nee, also ich hatte schon, ich glaube, das Höchste war, glaube ich, irgendwie 34 im Trainingslager, aber da bin ich 90% irgendwie unter Herzfrequenz 130 geblieben. Also war nicht super, super easy alles, habe ich alles gemacht. Aber ja, so ein bisschen Speed und Intensität zwischendurch macht ja schon auch ein bisschen Spaß. Also,
ach klar. Ja. Guck mal, da kommt dann die Bahnvergangenheit doch durch.
Ja, manchmal kommt der Ehrgeiz dann doch durch.
Cool. Super cool. Ja. Wir hoffen, dass die Vorbereitung super gut läuft bis Hamburg und dass du da ein Weltklasse-Rennen haben wirst und wir uns dann in Zukunft noch deutlich häufiger hören, dass deine Karriere einfach so die Fahrt, die sie jetzt aufgenommen hat, dass du die Autobahn weiterfährst jetzt einfach.
Das, genau, nicht abbiegen.
Genau, nicht abbiegen. Nee, genau. Bleib auf der Überholspur, bohr das Gas weiter rechts runter und
Das ist der Highway, der auf den Ali-Drive führt. Da darfst du dieses Jahr nicht mehr abbiegen. Genau, auch aus meiner Sicht. Das Wichtigste, bleib gesund. Ich glaube, wenn du gesund bleibst, dann bleibt auch die Freude da und dann kommt der Rest eh von ganz alleine. Das haben wir jetzt erfahren. Schön. Also du wirst mich hören, wenn du in Hamburg hier an der Alster lang, mal vorher wahrscheinlich schon, vielleicht sehen wir uns ja vorher auch, würde mich freuen. Und ich wünsche dir vor allem eine gesunde Vorbereitung, das ist das Wichtigste.
Ja, danke euch. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und ja, Triathlon-Welt ist klein, man sieht sich auf jeden Fall irgendwo, irgendwann.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Danke, dass du da warst. Und
Anne,
bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao.